zu einem neuen Datenkanal. Wir sind heute ein bisschen schneller wieder mal am Start als beim letzten Mal. Letzte Periode war ja doch etwas lang. Also hatten wir, glaube ich, über 4 Wochen drin, wenn ich mich richtig erinnere. Heute sind wir schon wieder nach 2 Wochen hier auf Sendung. Wieder in der Dreierbesetzung. Das heißt, rechts neben mir sitzt Jörg Sommer. Mal gucken, ob da schon was an Sound bei ihm rauskommt.
Sag mal was. Bin ich zu?
Nee. Ja, muss ein bisschen lauter sein.
Man, okay. Man hört dich.
Und zu mir gegenüber sitzt der Klaus Kruse. Hallo Klaus.
Ja, hallo, Jens. Hallo Klaus.
Okay, dann sind wir also alle wieder am Start und können jetzt loslegen.
Vielleicht noch ein paar Worte zur Sendung von letzter Woche Montag.
Ja,
das war ja eine aufgezeichnete Sendung, die der Datenkanal 9, der nach der 10 kam. Mhm. Und Jens hat ein Interview mit dem Datenschutzbeauftragten geführt gehabt, nachdem er 100 Tage im Amt war, welche Erfahrungen er bisher gemacht hatte und wie ihm, was er dann für die Zukunft noch alles plant. Das war dann von uns wirklich eine vorproduzierte Sendung, genau, die an der Stelle einfach fertig war und letzte Woche Montag ausgestrahlt wurde.
Ja.
Wer allerdings die Sendung nicht gehört hat, beziehungsweise auch heute die eventuell verpasst oder nochmal nachhören will oder Teile davon einfach nicht hören kann, kann dies auf datenkanal.org
tun.
Da gibt es die Mitschnitte der Sendung, die bisher gelaufen sind, beziehungsweise auch Informationen rund um die Sendung, E-Mail-Adressen, Kontaktmöglichkeiten, alles, was so im Prinzip notwendig ist, um uns zu erreichen.
Genau. Und wobei man vielleicht gleich einwerfen muss, also die Leute, die das gerade live hören, die Sendung Nummer 10, also die wir vor 2 Wochen jetzt gemacht haben, die fehlt noch auf der Seite, die kommt demnächst. So. Ich vermute oder hoffe, dass wenn die jetzt die anderen Leute das hören, was wir hier gerade heute so Schönes erzählen, dann sind auch alle Sendungen online. Es hat einfach damit zu tun, dass der Datenkanal, also die Website sozusagen auf einen anderen Server umgezogen ist und ich deswegen einfach hier nichts gemacht habe, keine Beiträge geschrieben habe oder andere Sachen hier erledigt habe. Und ja, von der Seite her ist quasi jetzt erstmal auf der Datenkanalseite selbst Ruhe gewesen. Ja, auch wer das hört, ihr könnt auch gerne die Datenkanalseite nochmal angucken. Wenn euch da ein paar Sachen auffallen, die unstimmig sind, dann kann das durchaus mit dem Umzug zu tun haben. Ja, und wenn ihr was seht, dann meldet euch über die Kontaktmöglichkeiten und wir ändern das so schnell wie möglich. Ja, und wie gesagt, also die effektive Änderung, so dass es auch die Außenwelt gesehen hat, die ist nämlich erst heute passiert, also am 3. August. Also vor einer Stunde ungefähr ist sozusagen das in die Welt hinaus geändert worden, dass es jetzt quasi eine neue Webseite gibt. Das heißt auch sozusagen der Besucher, der jetzt versucht auf datenkanal.org zu gehen, dem könnte es durchaus passieren, dass er noch auf der alten Seite landet oder aber auf der neuen. Also technisch unversierte Nutzer wird es aber vermutlich nie feststellen. Also die beiden Seiten existieren noch und sind bedienbar, auch sehen gleich aus. Also es nach außen hin fällt es nicht auf welcher Seite man landet. Und so üblicherweise, wenn man sagt, man so nach einem Tag ungefähr sollten die Änderung durch sein. Also ich habe vorhin so eine...
Nennen wir es doch auch technisch gleich richtig.
Ja, genau, DNS. Die DNS.
Ja.
Genau, ich versuche immer nicht technisch zu sein.
Und das ich glaube, das ist nicht nötig hier.
Ja, genau. Also genau, das ist die DNS-Änderung.
Genau.
Die Caches müssen einfach halt erneuert werden und das dauert halt einen Moment. Und ich hatte eben vorhin, als ich losgegangen bin, mal geguckt. Also ich habe... 7 Server in dieser Welt abgefragt nach Informationen zum Datenkanal und da hat nur einer noch eine alte IP-Adresse gemeldet.
Und welcher? Der 888?
Nee, die 888 war auch mit aktuellen Informationen dabei. Das war ein DNS-Server von einem Provider, also von einem Root-Server-Betreiber in dem Falle.
Einen großen?
Nee, kleiner.
Nee, okay.
Also, ich würde ihn als klein einschätzen. Ich weiß es nicht, ob der wirklich klein ist. Also, aber es war keiner dieser namhaften
Firmen. Es war jetzt nicht
Firmen.
Ja.
Also die mit großen Namen da durch die Welt getragen werden und viel Werbung halt für sich machen.
Und jetzt auch mit validen RSS-Feed?
Das ist eine Sache, die jetzt gerade ansteht. Das habe ich, diese RSS-Feed-Geschichte habe ich erstmal ein bisschen liegen lassen. Wegen dem Umzug.
Ach so, ja.
Und meine Vermutung war ja, dass diese Probleme mit dem RSS-Feed aufgrund dieser Architektur kommen, also mit den 15 Apachen, die da vorgeschalten sind, bevor das dann nach außen geliefert wird. Ich weiß nicht, also jetzt verwenden wir irgendwie so einen russischen Porno-Webserver, Nginx.
Ja, Nginx.
Und der macht halt vielleicht ein bisschen was anderes. Mal gucken, wie das jetzt die RSS-Feed-Gestaltung bei dem aussieht. Das wird sich aber dann erst zeigen, wenn ich den ersten Beitrag geschrieben habe. Dann wäre das auch
neu generiert.
Wird das neu generiert.
Dann gibt es auch ein Reset auf datenkanal.org. Also alle Beiträge weg jetzt, oder?
Nee, die sind alle noch da.
Achso, weil du sagst, wenn ich einen neuen Beitrag schreibe, dann.
Ja, also dann wird halt wieder der RSS-Feed komplett neu generiert.
Genau. Achso.
Und wenn das jetzt dann wirklich noch nicht klappt, dann habe ich schon mit dem Entwickler gesprochen, dann machen wir mal so eine Debugging-Session auf dem Server und gucken, warum das nicht funktioniert. Also ihm ist das auch halt unerklärlich, wo die Probleme da liegen. Müssen wir halt gucken. Ja, und wenn wir bei Neuigkeiten sind, glaube ich, eine wichtige Neuerung, ehe wir zu den Inhalten der Sendung kommen, hat Klaus aus in einem Nachrichtenblog nämlich schon zusammengesammelt, die quasi für uns interessant ist, ist der Hackspace. Der als lokales Ding.
Großes Ereignis eigentlich.
Genau, das große Ereignis. es ist wohl so, dass der Hackspace neue Räume gefunden hat.
Nee, ein.
Oder einen.
Ach nee, doch, also, es sind zwei. Ich glaube, eine kleine Küche soll mit dran sein.
Okay,
glaube,
also ja, also einen Raum und eine Küche und einen Aufgang und eine Treppe und einen Vorraum. Also
und Türen soll es auch
geben. Und Türen und Fenster.
Die aber sollen offen bleiben.
Okay, also so verschiedene Sachen rings um den Raum halt. Und ich glaube, ab Mitte August.
Gut, genau, der 15. oder 16. August ist jetzt der Stadttermin.
Genau.
Ja, ich auch, ja, nachdem es da Schwierigkeiten gab mit dem Vermieter.
Ja, aber ich denke, das ist normal. Das ist also so das typische...
Echt?
Dachte, kaufmännische Handeln.
Der hat deine Quotage verdoppelt.
Ja, aber das kann es ja mal probieren, weißt du.
Achso, okay.
Dann hat man ja verhandelt und dann war das halt ein Irrtum, weißt du. Hat aus Versehen den Vertrag eines anderen Kunden rausgenommen oder was auch immer, ich weiß.
Also berichtest du gerade von deinen Geschäftspraktiken auch?
Ja, natürlich. Ich mache das. Ich verdreifache quasi immer die angebotenen Preise hinterher, weißt du.
Achso, und dann runter zu handeln.
Genau, dann lasse ich mich runterhandeln.
Und dann gehst du aufs Doppelte.
Ja, genau. Dann habe ich immer noch mehr verdient. Weißt du, das ist so diese Politikerstrategie.
Politikerstrategie?
Von Politikern, da guckt doch zum Beispiel Herrn Schäuble an, der geht in eine Verhandlung und verhandelt oder will erstmal das Dreifache von dem, was er eigentlich will, lässt sich dann aufs Doppelte runterhandeln und ist froh, weißt du? Und alle anderen sind auch froh, weil sie haben ja nicht das, also haben ihn quasi heruntergehandelt.
Ja, sind glücklich, dass sie was geschafft haben.
Genau, insofern ist das doch eine gute Strategie. Also, ja, wie gesagt, 15. August, kann man sich merken.
Genau, es soll auch so eine kleine Einweihungsparty geben, bei der jeder...
Bring your own Schrott.
Genau, jeder etwas zum Hackspace beitragen kann, dass sich der Raum einfach auch mit Leben und Sachen füllt, dass man, naja, dass es halt wohnlich wird.
Genau. Aber ich glaube, es geht nicht darum, noch mehr Computer da abzuladen. Also ich glaube, im allen Hackspace stehen ja auch 7 Rechner rum, die Leute gut gemeint dort abgestellt haben und jetzt stehen sie in der Ecke.
Genau. Nee, der Gedanke war, glaube ich, eher eben wie die Couch, die schon gefunden wurde.
Genau, Möbel
eventuell
spenden,
noch,
glaube ich, vor allen Dingen.
Ja, ein paar Möbel.
Auch Lötkolben oder vielleicht, Arduinos oder
alles, was man so
3D-Drucker, was man halt
gerade also, alles so gerade rumstehen hat. So.
Ja, ja.
Also nichts unter 200 Euro wert oder so, ja.
Nee, das ist ja klar.
Ja, gut, das...
Ja, aber ich denke, also alles, was man halt so
Hackspace
sich vorstellen kann.
Ja, genau.
Oder wenn es eine Pesthörnchenflagge gibt oder irgendwelche anderen Sachen.
Ja, das wäre wirklich interessant, ob die noch jemand hätte. Und genaue Informationen auch zur Lage des Raums, also es ist in der Krautgasse, so viel kann ich sagen.
Genau.
Ich weiß nicht genau, wo der Zugang ist. Es ist auf alle Fälle oberhalb vom Rossi.
Genau.
Aber wo der Zugang richtig ist, weiß ich nicht. Ob man durchs Rossi erstmal durch muss und sich einen Kaffee immer mitnehmen muss.
Ja, also es ist ja dort, wo das, also wenn man hinter dem Rossi da reingeht, da gibt es hinten so einen Eingang. Dort, wo auch der Kneipeneingang ist, ich glaube, so links daneben ist irgendwie noch ein Eingang.
Beim Zäuner?
Genau, bei dem Ex-Zäuner. Ist aber der Zäuner ist ja schon lange raus.
Das stimmt, ja, es ist ein neuer, aber ich war da auch nie wieder drin, seitdem das nicht mehr Zäuner ist.
Ja, und an der Stelle dann halt eine kleine Einweihungsfeier. Ich glaube, es war so fürs erste Wochenende nach dem angedacht.
Also wird es eine große Party geben.
Das stimmt, genau. Ja. Und es gibt jetzt halt die Möglichkeit, Mitglied zu werden im Hackspace.
Das ganz
wichtig. Es gibt dann unlimitierten Zugang zu diesem Raum. Andernfalls wird eine Eintrittsgebühr von, weiß ich nicht, 500 Euro pro Besuch fällig. Ja.
Ach so, ne? Oder halt jeweils Schrott mitbringen.
Oh, jeweils Schrott mitbringen, ja. Ne, ich glaube, das wird fatal enden.
Ja, genau. Also 5 Euro Eintrittsgebühr oder pro Monat.
Günstiger als die Mitgliedschaft.
Genau. Ja, nee, es ist einfach so, dass das der Hackspace ja auch
Finanziert.
Der Raum finanziert werden muss. Und Ja, aus dem Grunde wäre es schön, wenn sich Interessierte da noch finden, da Mitglied werden.
Hm. Beziehungsweise ist auch eben für die Ausstattung des Raums selbst. Ich glaube, kurzfristiges Ziel könnte auch mit einem Beamer mit sein, um für Vorträge oder ähnliche Dinge oder eben auch andere Ausstattungsgegenstände, also eben, dass nicht nur der Schrott rumsteht, sondern auch wirklich Dinge, also eine Lötstation ist auch nicht günstig.
Das stimmt.
Also eine Lötstation, da kannst du auch deine 200, 300 Euro hinlegen, wenn, also je nach Qualität.
Ja, also ich, also andere Hackspaces, die haben ja dann durchaus auch so CNC-Maschinen da drin stehen oder andere Hardware.
Na gut, eine Drehmaschine. Aber das gehört nicht immer zur Erstausstattung, ne? Das haben sie sich über Jahre hinweg zusammengespart.
Ja. Und zum Teil ist es auch in anderen Hackspaces wirklich über Sonderaktionen dann zustande gekommen, dass es dann nochmal im Aufruf gab an die Mitglieder nochmal irgendwie extra ein bisschen Geld zu spenden, weil auch das alleine aus Mitgliedsbeiträgen nicht zu finanzieren gewesen ist. Und ja, aber also wir werden halt mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt hier in Jena. Und werden, denke ich,
erstmal freudig überhaupt, dass es jetzt geklappt hat. Genau. Also ich glaube, die Suche oder sowas ging ein Jahr.
Anderthalb
Jahre?
Ehrlich gesagt, nicht so lange. Ich glaube, richtig Fahrt hat die Sache erst im Frühjahr wieder bekommen. Nachdem ein, zwei Leute auf der Mailingliste gesagt haben, ja, jetzt müssen wir doch mal wieder einen Raum suchen. Hm. So.
Aber dennoch tendenziell habe ich so den Eindruck,
würde ich auch sagen, dass das letztes Jahr im Sommer losging, dass so die ersten Räume überhaupt, oder dass der Gedanke erstmal wirklich konkret gefasst wurde. Wollen einen Raum haben und wir gehen danach. Und also es war ja übergangszeitlich der Raum im Turm.
Das ist ja immer
noch. Und der ist auch noch.
Na, noch einen Monat jetzt. Ne? 27 Tage, 28.
Und damit ist das ja eigentlich ein schöner Übergang.
Genau.
Es hat ja auch angefangen im letzten Herbst erst, oder?
Ja, der steht jetzt ein Jahr, der Raum im Turm.
Ja, also genau. Im Turm, zusammen aber der mit dem Raum fing auch der Hackspace e.V. an, wenn ich ganz verkehrt.
Nee, ich dachte, der war falsch. Der Hackspace e.V. ist am 29.01. gegründet worden.
Ach so,
verdammt. Also schon fast nach einem halben Jahr erst, nachdem das...
Ich saß da um Weihnachten rum oder so, saß ich da. Ich habe an meine Abschlussarbeit geschrieben und habe dann sozusagen auf diese Kalender aufgepasst, die da von Konrad bestellt wurden.
Ach so. Was für Kalender?
Hattest du nicht auch einen bestellt? Na, es gab, jedes Jahr gibt es von dem Elektronikversand Konrad so einen Elektronikkalender.
Ach, diese, ja.
So ein Adventskalender, wo du jeden Tag ein weiteres Bauteil kriegst und dir dann so kleine lustige Sachen zusammenbaust. Und ich war gerade mit Transkripieren beschäftigt von Interviews, die ich für meine Abschlussarbeit geführt hatte.
Aha.
Und dann war ich, über zwei Wochen hinweg jeden Tag ein paar Stunden da. Und dann konnten auch diese Kalender sozusagen gut verteilt werden.
Das stimmt. Ne, stimmt, da habe ich auch einen bestellt. Den habe ich auch zusammen gebastelt.
Was ist dabei rausgekommen?
Ein Blinklicht mit Ton. Ah. Im Wesentlichen. Also,
ach, das könnte jetzt im Prinzip für die Blinken Lights Aktion.
Ja, das war ein bisschen klein, aber das gab es nur drei LEDs dazu. Und ansonsten war da nicht viel.
Na gut, aber jetzt im Prinzip. Also das ist noch so ein Punkt mit. Es gab jetzt auch schon die Idee, Blinken Lights zu gleich mal eine Aktion zu starten.
Was ist das? Geht es um ein großes LED-Panel oder was soll das sein?
Ich denke jetzt, was angedacht ist im Hackspace, ist einfach nur ein LED-Panel, wo halt irgendwie Symbole, Figuren oder irgendwas dargestellt werden. Ich glaube nicht mal richtig Botschaften in dem Sinne. Also Buchstaben oder sowas, so klassisch wie man Laufschrift kennt, sondern eher so kleine Symbole eben. Und ansonsten Blinking Lights geht, glaube ich, auch bis groß in Richtung Bürolichter an- und ausschalten, um da auf Häuser, Wänden, Fronten da was zu präsentieren.
Das erste Blinking Lights Projekt. Also das erste Blinking Lights Projekt, was unter dem Namen auch firmiert ist, war in Berlin das Haus des Lehrers, glaube ich. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Haus des Lehrers, das steht so in der Nähe vom Alex. Das ist so einfach ein großes Hochhaus. Und da stand leer, die haben quasi Baulampen in die einzelnen Bürofenster da reingetan. Und du konntest zum einen von außen per Handy deine Nummer anrufen und konntest da Pong spielen. Quasi mit dem Hochhaus, mit Licht sozusagen. Oder aber, wenn halt niemand angerufen hat, gab es da so ein paar Lichtspiele. Also das hat es meinetwegen so ein bisschen geregnet oder es wurde ran halt so eine Person quasi über den Bildschirm und so weiter.
Ach so.
Und ich glaube, das zweite
große... Das hat man jetzt aber schon mehrfach gesehen, glaube ich, dass Bürohäuser genutzt werden.
Aber das war sozusagen der Anfang. Und das zweite große Projekt war in Paris so ein Bibliotheksgebäude, was auch so ein Hochhaus in Buchform, glaube ich, ist. Und da haben sie dann auch mit also in Berlin war es damals nur Licht an, Licht aus. Da gab es quasi keine Schattierung. Und ich glaube, in Paris haben sie dann auch so mit verschiedenen Farben. Abstufungen, nicht Farben, sondern nur Abstufungen von Licht gearbeitet. Ja. Und da seitdem ist es halt breit gelaufen.
Ja, das stimmt, ja. In Jena gab es das ja auch passend zum, wovon eigentlich, zu diesem Rockfestival, wo Udo Lindenberg auch war.
Ach so, zu dieser Alibi-Veranstaltung.
Ja, genau.
Dieses Rock gegen Rechts.
Ja. Was heißt Alibi-Veranstaltung? Ich fand das sehr interessant. Es lief doch auch, also insofern.
Ja,
es und war dazu hatte man halt den Turm und quasi die Bürofenster ein Ausrufezeichen vorgelassen.
Genau. Ja, und das halt in klein, eben nur mit ein paar LEDs oder so ähnlich.
Genau.
Soll es dann im Hackspace jetzt, glaube ich, mitgeben.
Einfach um Fenster auch, um dafür Werbung zu machen oder so.
Ja, da ist
nichts spät, genaues weiß man nicht, weil nämlich wir alle drei in der Look in der Kneipe saßen, als dann irgendwelche Leute da am Basteln waren in der Japs.
Ja, richtig. Stimmt. Also wir wissen eigentlich auch nur vom Hörensagen beziehungsweise vom Mailingliste lesen.
Ja.
Und ja. Ach, wir lassen uns auch einfach selbst mal überraschen, was da kommt und wie das Ganze jetzt anläuft. Ja. Aber ich denke eben, mit dem Raum wird das ganze Projekt Hackspace wirklich nochmal ordentlich Fahrt bekommen. Und unter Umständen wird sich's auch wirklich so etablieren können, dass es dauerhaft ist. Ja, na gut, jetzt ist eine Viertelstunde vergangen.
Genau.
Ja. Wir könnten jetzt verraten natürlich, über was, wir,
was es heute geht.
Ja, um was es überhaupt gehen soll. Aber wir könnten natürlich auch fieserweise erstmal Musik spielen. Sind wir denn dazu eigentlich schon in der Lage?
Wir sind dazu in der Lage, wenn du das rote Teil in das richtige,
Loch
reinsteckst, sozusagen. Und
so. Jetzt erzählt mir der Rechner von irgendwas davon, dass die Bombe gleich explodieren wird.
Also ich musste jetzt gerade noch mal ein bisschen gucken, weil das Wort Blinkenlights ist ja auch so ein Terminus aus dieser so Hacker-Ecke, also so ein klassisches Meme. Also das stammt wohl, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie aus so einer Beschreibung von irgendeiner Maschine und was da drauf stand, war: Achtung, alles Touristen und non-technischen Logan Papers, das Maschinekontroll ist nicht für Gefingerpoken und Mittenkrabben oder Wiese ist easy schnappen der Springenwerke, Blonfuse und Poppenkorken mit Spitzensparken. Der Maschine ist dicken bei Experten only, ist nicht für Gewerken bei das Dummkopfen, das Rubbernecken, Seitzienen, Keben, das Kottenpicken, Hans in das Pocke, so relaxen und watschen, das bringt Blinkenlights. Also das war so ungefähr, wenn ich das halbwegs korrekt ausgesprochen habe, diese Aufschrift, die aber ich glaube schon hier in dem Fall ein bisschen verbessert wurde, also ein bisschen anspruchsvoller wurde. Und daraus ist eben dieses Wort Blinkenlights dann entstanden. Also ja, das war noch so ein kleiner Einwurf von meiner Seite. Und jetzt kann man auch Musik spielen.
Ja,
wieder auf
genau.
Hörerwunsch diesmal.
Ja, auf Hörerwunsch. Wir hatten schon vor mehreren Sendungen den Wunsch bekommen gehabt, etwas mehr in Richtung Metal mal zu gehen. Und dem Ganzen wollen wir heute auch nachgehen und hören uns da mal etwas an. Die Band heißt Mad Math. Das Album hieß Black... Black irgendwas,
ja.
Black Sheep 2. Und wir spielen jetzt das erste Lied davon, Construct of Death.
Genau, für Modern Metal.
Genau, für Modern Metal.
We'll be right back.
Tada.
Genau, und damit sind wir wieder zurück mit von unserer Musik hier.
Von ja, genau, von Mad Math mit Construct of Death.
Genau, da haben wir also jetzt viel gelernt durch die Musik. Also wir haben jetzt gerade wir haben gerade diskutiert in der Pause, ob wir die Musik jetzt langweilig finden, weil kein Gesang dabei ist. Oder auch nee, also mal gucken.
Wobei, wir haben ja wieder die Musik von Jamento geholt und ich muss sagen, es ist ein sehr großer Anteil dort reine Instrumentalmusik, weil es, denke ich mal, auch von der Produktion her der Stücke wesentlich aufwendiger ist, wenn man eine Stimme mit einbringen will.
Das kann sein.
Also solche Instrumentalstücke kannst du ja mittlerweile auch rein digital erzeugen, ohne überhaupt ein Instrument angefasst zu haben.
Ja, das ist natürlich auch das andere, wobei ich aber schon wie hier davon ausgehe, dass die Leute irgendwo eine Garage haben und...
Na, da irrst du vielleicht. Also ich habe zum Beispiel in der letzten CT auch gesehen, da wurde so ein Soundpack verkauft, wo einzelne Töne gesungen wurden. So, und dann kannst du dir quasi, also da hat ein Chor quasi einzelne Töne aufgenommen und die kannst du sich auch so in einem Lied entsprechend zusammenstellen. So, gesungen wurde schon, ja, aber nicht passend zum Stück.
Okay. Na gut, dann das, wo dein Profi, glaube ich, dann sehr viel rausholen kann oder machen kann, beziehungsweise wer halt ordentlich Zeit investiert.
Vielleicht müssen wir mal eine Sendung über Musikproduktion unter Linux machen.
Das wäre auch mal, ey, klasse Idee. Das könnten wir natürlich wirklich mal. Vielleicht holen wir uns dann auch noch jemanden her und überlegen mal, wie. Vielleicht können wir dann auch so verschiedene Programme diskutieren.
Genau. Und so die Struktur, weißt du, von wie das unter Linux funktioniert.
Wie das überhaupt so abläuft, so mit Android-Geräten.
Genau, klingt nach einem guten Plan. Können wir vielleicht mal machen. Aber worum soll es denn eigentlich in der heutigen Sendung gehen? Das ist jetzt irgendwie
mir
immer noch unklar. Der Klaus, den
sehe ich
nicht. Hast du eine Idee, Klaus?
Nee. Ja, natürlich habe ich eine Idee. Ich habe vorgeschlagen, dass wir über das Thema Bitcoin reden. Über diese digitale Währung, über die du auf den letzten Chemnitzer Tagen, lieber Jens, auch einen Vortrag gehalten hast, wenn ich nicht ganz verkehrt bin.
Das mag wohl sein. Ja, das war so ein Kurzvortrag. Das ist so eine halbe Stunde. Habe ich da versucht, so ein bisschen eine kleine Einführung zu Bitcoin zu geben. Das ist richtig. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also was hatte ich dazu?
Ich hab diese Themenliste durchgelesen und habe das genommen, was für mich persönlich auch noch am interessantesten klang.
Ach so, die existierende Themenliste.
Die existierende Themenliste, genau. Und dann hast du ja gesagt und Jörg hat sich in Schweigen gehüllt insofern.
Genau, Jörg hat nicht nein gesagt, war überstimmt.
War da sozusagen die Themenwahl auch beschlossene Sache?
Genau. Und seitdem bereiten wir uns quasi schwer auf das Thema Bitcoin vor und versuchen mal so in der Sendung vielleicht ein bisschen zu umreißen, was Bitcoin ist, wie das funktioniert und was auch das Besondere ist. Also ich meine, gut, der Name sagt schon Bit und Coin, also Bits scheint irgendwas mit Rechnern zu tun zu haben, also und Coins sind halt die Münzen. Und da müssen wir halt jetzt mal gucken, was denn Bitcoins im eigentlichen Sinn an. Aus meiner Sicht ist es erstmal sinnvoll zu diskutieren, was Geld denn eigentlich ist. Also was für euch oder für uns alle drei Geld bedeutet. Habt ihr da einen Vorschlag? Nee, das ist halt nur diese Scheine, die im Portemonnaie sind und das Portemonnaie verstopfen oder.
Na, Geld bedeutet, dass du Geld ist ja quasi nur ein Tauschmittel. Du benutzt Geld, weil es praktischer ist, Geld rumzutragen als Ziegelsteine oder. Ja. Eben die Dinge, die du für das Geld haben willst.
Genau.
Also beziehungsweise es schafft ein ausgleichendes Mittel. Weil ich, wenn ich sonst immer meine Ziegelsteine gegen die Ziege tausche oder die Ziege dann gegen den Honig oder sowas, dann brauche ich immer noch das passende andere Mittel. Genau. Wohingegen aber Geld das universelle Tauschmittel in dem Sinne ist.
Das ist quasi so ein Zwischending.
So eine Zwischenstufe, die alles ausgleicht.
Genau, so ist es. Also die auch so eine Teilbarkeit gewährleistet. Also das, was du schon sagtest, man kann halt keine halben Ziegen mal irgendwie weitergeben.
Weil man nur einen Topf Honig haben will.
Ja, ich meine, beim Ziegelstein mag es vielleicht noch gehen, aber und beim Honig sowieso, da kann man tropfenweise das irgendwie verteilen, aber bei der Ziege wird es schwer, da irgendwie eine gerechte Aufteilung zu haben. Und da bildet halt Geld in der Tat sowas, also was Klaus auch schon mit erwähnt hat.
Ich glaube, du solltest doch die rein klassische Definition von Geld oder sowas.
Du meinst die Marx'sche?
Die Schwede.
Nee, also ehrlich gesagt bin ich darin nicht bewandert, aber du hast gehört, wie ich gehört habe, liest du fleißig das Kapital von Marx. Insofern gehe ich mal davon aus, dass du jetzt eine treffsichere Definition hier von Tauschmittel geben wirst.
Ja. Naja, da habe ich mich jetzt selbst etwas in die Bredouille gebracht. Also,
das stimmt allerdings.
Ja, die also eine genaue Definition so kurz und knapp in drei Sätzen kann ich jetzt nicht geben. Allerdings ist es einfach so, dass das Geld sich entwickelt hat als eine auch Notwendigkeit, um mit anderen Leuten Waren austauschen zu können, beziehungsweise auch zum Beispiel auch Waren tauschen zu können, obwohl man es, also wenn man selbst etwas produziert hat, tauscht man es halt erstmal in Geld, um es später dann in die Ware eigentlich überführen zu können, die man haben möchte, weil es einfach auch in dem Sinne mit zeitlos ist.
Genau.
Man, was weiß ich, das Korn wird halt im Herbst geerntet. Und aber man möchte erst die Lederschuhe oder sowas im Dezember dann kaufen. Und daher nutzt man halt als Zwischenstufe das Geld.
Ja, das ist auch schon wieder so eine weitere Funktion. Also die halt Geld innehat, ist diese sogenannte Wertaufbewahrungsfunktion. Also das, was du auch gerade beschrieben hast, dass also wenn du halt irgendwie ein Kilo Kartoffeln hast, du willst damit ein halbes Jahr später bezahlen, hast du vielleicht Pech. Und
genau, da ist das hin.
Quasi wertlos. Und Geld ist in dem Sinne
werterhaltend,
ne?
Oder wertstabil.
Also zunächst erstmal jetzt als Geld als solches, ohne dass man jetzt wieder hier nach links und rechts guckt auf Inflation und ähnliche Sachen, ist es in der Tat so, dass also Geld erstmal sozusagen, dass die den Wert auch irgendwie aufbewahren soll. Ne? Und ja, diese Zahlungsfunktion.
Genau, und klassisch wurde halt Geld oder es wurde halt auch für Geld immer mit irgendwas getauscht, was Wert hatte. Und das waren halt Edelmetalle. Also diese Gold und Silber, so als klassische, die
also die Geldeinheiten selber waren hatten einen Wert.
Genau.
So, nicht irgendwie modernes Metallgeld oder Papiergeld, was an sich selbst als Material keinen Wert hat.
Na das, beziehungsweise man hat auch noch gar nicht Werte in dem Sinne gehabt, sondern man hat irgendwas mit Gold aufgewogen.
Nein, es kommt ein bisschen auf das Geldsystem an. Also es gab zum Teil wirklich Münzen, da war das in der Münze der Wert drin. Also die war halt mit Silber aufgewogen. Und wenn da halt ein Euro drauf stand, sage ich das mal als Beispiel, da hatte die ungefähr einen Silberwert auch von einem Euro.
Ja.
Und sozusagen, man konnte auch das einfach wieder umtauschen in Silber und kriegte halt auch da seinen Euro wieder zurück. Also das waren die sogenannten Courantmünzen, wenn das jemand vielleicht in der Vorbereitung aufgefallen ist. Also ich habe das irgendwann mal im Rahmen meiner 100-jährigen Bankausbildung gelernt. da gab es halt auch so ein bisschen Historie des Geldes. Und also das nennt man halt Courantmünzen, also so die wirklich durch irgendwelche Edelmetalle gedeckt sind oder halt auch gleich in Edelmetallen repräsentiert sind.
Ach so, ja.
Also die moderne Funktion des Geldes ist ja, dass es sich sozusagen von diesem Aufbewahren und Tauschmittel ja auch, und da sind wir ja bei Marx, entfernt hat. Ne? Geld ist heutzutage sozusagen ein Wert an sich.
Ja.
Es geht nicht mehr darum, ob ich mit diesem Geld was kaufen kann, sondern es geht darum, möglichst viel davon zu besitzen, sozusagen. Ja? Also Geld wird selbst vor zum Mittel. Das ist, glaube ich, das Marx'sche Argument, dass er sagt, es geht gar nicht mehr darum, mit diesem Geld meinetwegen ein Haus zu kaufen oder so, weil es ja zum Beispiel auch viel mehr Geld gibt als Häuser, die man kaufen kann.
Ja, so. Das, beziehungsweise das Geld in dem Sinne auch schon wieder Ware ist, dass ich mit ihr selbst wiederum neues Geld generieren kann. Also jetzt klassisch gesprochen halt einfach Zinsen. Wenn ich das Geld auf die Bank lege, dann schaffe ich in dem Sinne keine Güter oder produziere nichts, aber das Geld vermehrt sich. Also das Geld aus sich ist selbst schon wieder ein Produkt geworden und nicht mehr nur der Tauschgegenstand, das Zwischending, dieses so ein Mittel, ein Hilfsmittel.
Deswegen ist es ja auch so, ich glaube, sind das irgendwelche arabischen Religionen beziehungsweise Islam oder andere, die eben das, also Zinsen generell ablehnen, die sozusagen nur das ist für dieses quasi unmoralisch Zinsen zu nehmen, beziehungsweise auch zu bezahlen. Also ich meine, Zinsen zu bezahlen finde ich auch unmoralisch. Aber also bei denen ist es halt wirklich so, dass die auch spezielle Konten haben, die zinslos sind. Und soweit ich weiß, geben sie sich untereinander auch zinsfreie Kredite. Wobei die natürlich auch da wieder so Konstrukte gefunden haben, indirekt Zinsen einzunehmen. Also das heißt dann eben die Zinsen, aber
du schmeißt das Schwein ins Wasser und sagst dann, das ist ein Fisch.
Ja, genau. Na, so ungefähr sieht das aus. Und aber im Großen und Ganzen ist die Idee dort eben, dass Zinsen halt böse sind.
Ja, Zinsen haben wir auch langfristig gesehen, also fatale Effekte, ne? Sie vermehren die Geldmenge.
Genau.
Und führen dazu, dass sozusagen am Ende viel mehr Geld existiert als Waren.
Genau.
So, ne? Und das ist ja, glaube ich, einer der Effekte, die wir auch zurzeit einfach erleben, dass an den Finanzmärkten oder allgemein wesentlich mehr Geldmengen unterwegs sind, als sozusagen real Waren dafür auf der ganzen Welt vorhanden sind. So, es ist einfach Geld vorhanden, was
ja. Wo kein Wert entgegensteht.
Es ist digital, ja, es ist vor allen Dingen ja digital vorhanden, so, ne? Auf Konten existieren digitale Werte, die können, die könnten theoretisch zumindest umgesetzt werden, aber faktisch ist das ja nicht der Fall. So, und wo wir gerade bei digitalem Geld sind, Bitcoin ist ja quasi auch so eine digitale Währung. Ne,
sie,
ja. Na, mit dem Unterschied, digital, dass sie sozusagen eigentlich, also genuin kein materielles Äquivalent hat.
Ich denke trotzdem, also bevor wir uns jetzt nochmal also schon in Bitcoin weiterarbeiten, ist, glaube ich, wichtig mal zu klären, wer denn eigentlich Geld erzeugt. Unser jetziges Euro-Geld. Wer schafft denn Geld?
Na, was meinst du, erstmal schaffen? Also du meinst diesen Schein drucken? Dieses Scheinchen oder die Münze prägen oder sowas?
Technischen Vorgang des Druckens, das macht halt das, wie heißt es, Bundesdruckerei.
Ja.
Genau. Und gibt die Aufträge natürlich irgendwie in andere Sachen runter, aber ist ja egal. Sondern ich meine, kann ich jetzt als Privatbank halt zur Bundesdruckerei gehen und sagen, hier, druck mir mal 10, 500 Euro Scheine oder sowas.
Ja. Nee. Wenn du Euro Scheine.
Du leistest dir quasi Geld von der Bundesbank, mit dem du arbeiten kannst.
So, aber ich glaube,
da funktioniert Geldschöpfung. Die Banken leihen sich Geld von der Bundesbank.
Ja,
aber die Bundesbank hat das Geld in dem Sinne nicht, sondern sie sagt einfach, ihr wollt 500 Euro, ihr kriegt 500 Euro. Und dann sind 500 Euro geschaffen.
Okay, das vielleicht, aber ich glaube, diesen Auftrag, Euroscheine zu erstellen, das wirst du nicht dürfen. Ich glaube, du kannst hingehen und sagen, hier, ihr bastelt mir mal mein Spielgeld, was weiß ich, für mein Monopoly-Kasten ist alle geworden, druckt mal. Und wenn du da 2 Millionen wenn du 2 Millionen hinlegst, dann machen die das.
Genau.
Aber Euroscheine darfst du, glaube ich, nicht drucken lassen.
Nein, du darfst lässt sie auch nicht drucken, sondern du leihst dir Geld von der Bundesbank und sagst, ich möchte gerne 10% davon tatsächlich in harter Währung haben. Der Rest ist digitales Geld.
Ja, okay, in dem Sinne, ja, irgendwer also muss dieses Geld ausgeben. Du leihst jetzt 2 Millionen
und 200.000 Euro kriegst du dann in einem kleinen Koffer. So.
Genau, aber das
ist also so funktioniert das, Jens. Ich frage dich, funktioniert das so?
Ja, genau. Also die Bundesbank ist die Institution, beziehungsweise eben jetzt die Europäische Zentralbank, ist die Institution, die hier nur Geld
ausgibt
und quasi Geld erzeugen kann. Und ansonsten Privatmann kann das nicht. Also das war das, worauf ich hinaus wollte. Also das wird also so nicht funktionieren. Und das also ist eben einer der Aufträge der Bundesbank beziehungsweise der EZB, hier Geld zu schaffen. Und auch das, was du schon sagst, so in diesen in die Geldmengen regulierend einzugreifen. Also man versucht quasi das umlaufende Geld zu messen mit verschiedenen Fristigkeiten. Also gibt es Geldmenge M1, M2, M3 und so weiter. Und da versucht man halt so Bargelder aufzugreifen und andere Formen von kurzfristigen Geldern. Und dann zu gucken, wie viel Geld ist es im Umlauf und dann eigentlich auch dann durch Erhöhung oder Erniedrigung von Zinsen das ein bisschen zu steuern.
Zu steuern, wie viel rausgeht oder zurückkommt.
Genau. Aber das ist, also Geldpolitik, denke ich, ist ein weites Feld. Da kann man noch 2 Sendungen drüber machen und haben auch da ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Also das soll es auch aus meiner Sicht gewesen sein. Also das ist eben dieser Unterschied, was Klaus schon angesprochen hat, zwischen Buch und Bargeld. Also Bargeld ist das, was man üblicherweise kennt. Und das Buchgeld ist das, was auf dem Konto halt im Buch halt steht. Und Bitcoin, und da bewegen wir uns jetzt in der Richtung weiter, ist halt auch eine Form von Buchgeld.
Aber also rein Buchgeld.
Ja.
Ja, weil Bitcoin kein Bargeld-Äquivalent hat.
Genau.
Ja.
Noch nicht jedenfalls.
Also es gibt ja diese Bitcoin-Vending-Maschinen, Hackspace in Weimar gebastelt hat. Das hatte ich irgendwie vor 1-2 Wochen mal gelesen. Und insofern, da kriegt man ja immerhin so ein Paperslip ausgedruckt, wo dann irgendwie eine Bitcoin-Adresse draufsteht. Also dann könnte man sagen, das ist vielleicht die Repräsentation von Bitcoins, aber
hat natürlich keine Zahlenketten ausgedruckt auf einem Papier. Andererseits, wenn man sich überlegt, modernes Papiergeld ist ja im Prinzip auch nichts anderes.
Ja, ne.
Da steht 50 Euro drauf und dann ist das eben 50 Euro wert. Ja, aber faktisch ist das nur 10 Cent wert.
Ja, aber das, was mir da gerade einfällt, wie erkennt ihr denn, dass das Geld, was ihr in der Hand habt, wirklich das Geld ist, was ihr, was das Richtige ist? Oder woher seid ihr euch sicher,
dass das Geld ist? Naja, also das, weil ich das selber gedruckt habe, finde ich, das ist das schon echt genug.
Okay, gut.
Ich unterschreibe das immer dann auch persönlich.
Ah, alles klar.
Das,
mit Klaus Gruse oder?
Ja, genau. Da so ein Porträt von mir in schwarz-weiß, so ein bisschen staatsmännisch und dann sieht das schon gut aus.
Weil das, also ich hatte vor kurzem den Fall, dass ich einen gefälschten Geldschein in der Hand hatte.
Ach, woher? Wie aufregend.
Ja, das war also aufregend fand ich.
Ja, nee, ich meine aufregend, weil ich selbst noch nie bewusst Falschgeld in der Hand gehabt hatte.
Also es war auch nur durch Zufall, weil ich hatte mich mit einem Einzelhändler unterhalten und die hatten halt gerade einen gefälschten 5-Euro-Schein in der Hand. Und also
5 oder?
War 5-Euro-Schein. Ja.
Also in irgendwo, glaube ich, hier in der Stadt oder in Weimar war es, sollten in letzter Zeit irgendwie viele gefälschte 20-Euro-Scheine kursiert sein.
Ja, das habe ich gelesen.
Die waren wirklich irgendwie plump. Ich glaube, da war ein Fehler auf der Rückseite oder sowas.
Ja. Und da muss ich sagen, ich habe diesen Schein lange angeguckt, um den Fehler zu finden. Also ich glaube, wenn ich den so einfach im normalen Verkehr gekriegt hätte, ich hätte den einfach ausgegeben und eingenommen erstmal auch ohne, also guten Gewissen mit ausgegeben, weil ich jetzt nie der Meinung gewesen bin, dass es ein falscher Schein gewesen ist. Also es ist dann wirklich, wenn man so ein bisschen darauf aufmerksam wird, also der Schein fasst sich natürlich anders an. Also das ist ja so eines dieser Merkmale, dass es so ein Baumwoll, spezielles Baumwollpapier ist, was sie für Geldscheine nehmen. Und das fühlt sich schon anders an. Und ich meine, wenn man jetzt an der Kasse sitzt oder in der Bank arbeitet, wo man halt mehr mit Geld zu tun hat und das also viele Scheine in der Hand hat, dann merkt man das schon. Also ansonsten, ich brauche halt nur einmal die Woche ein bisschen ein paar Scheine für meinen neuen Ferrari zu bezahlen, aber ansonsten...
Ach, wenn du tanken fährst.
Ja. Okay. Aber also ansonsten, also das hat man gemerkt und ansonsten, aber so die diversen Sicherheitsmerkmale, die sonst das Geld ausmacht, waren auch vorhanden. Also es war einfach eine gute Kopie. Also
die haben den Lichtstreifen reingekriegt. Oder Hologramm. Also
das Hologramm war zum Beispiel.
Ja, den Silberstreifen kriegt man ja, glaube ich, relativ einfach. Kann man raufkleben oder was.
Nee, aber auch, dass du das diesen Durchscheineffekt hinkriegst beim Streifen.
Also das geht doch nicht, oder?
Ja, ich glaube, der Durchscheineffekt, das war eins, was nicht funktioniert. Also dort, wo die Zahlen sind ja quasi auf einer Seite so zur Hälfte angedruckt und auf der anderen Seite, wenn man es gegen das Licht hält, sieht man quasi die komplette Zahl. Und das fehlt in der Tat auf dem Schein. Aber auch sonst, die Mikroschrift war aus meiner Sicht erstaunlich gut. Also das.
Ja, stimmt, das ist ja auch das andere. Genau, habt ihr irgendwie eine Lupe gehabt oder sowas?
Na, ich habe es mit bloßem Auge versucht. Ich habe halt einen normalen 5-Euro-Schein daneben liegen gehabt und halt immer wieder so versucht zu vergleichen.
Ich glaube, das sind ja die wesentlichsten Punkte, ne? Dass man diesen Silberstreifen drauf hat. Und dass er sich ein bisschen rau anfühlt. Und mehr brauchst du ja nicht, zumindest an der Kasse diesen Eindruck zu erzeugen, dass er echt
ist. Du kannst also auch ertasten, den Wert des Scheins, den Durchscheineffekt. Du hast ein Wasserzeichen drin.
Ja, die Wasserzeichen.
Dann die Mikroschrift, hatte ich gesagt. Du hast diese UV,
Die Fluoreszenz.
Ja, so eine Fluoreszenz drin, was aber natürlich...
Du brauchst, aber an Kassen haben sie es, habe ich jetzt schon sehr viel gesehen, dass in Kassen dieses Licht
haben. Und auch unter Infrarotbeleuchtung ist der Schein, hat er auch gewisse Eigenschaften, aber
das... Ja, der hat so Punkte da drauf, ne? Sie sind da nicht drauf gesprenkelt
oder
so.
Bei Infrarot?
Ja, auf dem Personalausweis auch. Aha. Ich habe das gesehen beim Key-Signing in Chemnitz, da laufen ein, zwei Leute mit so einer UV-Lampe rum und dann sieht man, dass da so
mit Punkte drauf
gesprenkelt sind.
UV oder Infrarot?
Also UV. Infrarot?
Eben, du sprachst doch gerade Infrarot. Es gibt diese UV-Merkmale, ja, da hast du dann so Sprenkel drauf.
Ja.
Aber eben, dass es Infrarot gibt, das wusste ich auch noch nicht. Das ist ja auch interessant.
Ich muss versuchen.
Aber ich sag mal sozusagen, für den erfolgreichen Akt des das Kriminellen in Umlauf bringst, brauchst du ja längst nicht alle Sicherheitsmerkmale.
Genau.
Ja.
Wobei 5 Euro ja auch schon eine fragwürdige Menge ist, ob sich das lohnt, da Aufwand reinzustecken, um 5-Euro-Scheine zu fälschen. Ich dachte, die übliche Größe sind tatsächlich 20er oder 10er vielleicht noch.
Also in dem Fall war es halt ein 5-Euro-Schein. Das
interessant.
Mehr kann ich da leider dazu nicht sagen. Also ich hoffe, dass die dann einfach die Polizei gerufen haben und dann geht er halt dort den Weg weiter. Also ein Sicherheitsmerkmal, was die wenigsten wissen, ist die sogenannte Eurion-Konstellation. Das
sagt mir so jetzt eigentlich auch nichts,
das ist,
der Name.
Da siehst du, das ist ein Effekt, der jetzt auch seit sagen wir so, ungefähr 10 Jahren auf verschiedenen Scheinen mit auftaucht und auch auf den technischen Geräten. Zwar ist es so, wenn du den Schein auf den Kopierer legst und versuchst, den Schein zu kopieren, ist je nach Hersteller, also Hersteller machen es ein bisschen anders. Manchmal kriegst du eine komplett schwarze Kopie, die mit einer größeren Schein ist, manchmal weiß oder er sagt dir halt, er will den jetzt nicht kopieren. Und also es gibt halt sozusagen Verhinderungsstrategien von Seiten der Hersteller und die erkennen das auch anhand eines bestimmten Musters auf dem Schein. Und dieses Muster heißt eben Eurion-Konstellation. Und das ist aber...
Schweinerei. Da will man seine Geldscheine kopieren und der Kopierer verhindert das, ja?
Ja. Und ich sage jetzt mal, auch wenn du irgendwie mal für irgendwelche Spielereien oder sowas was brauchst, dann funktioniert das auch nicht.
Nee.
Das ist nämlich auch total bescheuert.
Genau, der offizielle Weg ist dann, man geht zur Bundesbank und holt sich
Spielgeld.
Spielgeld, ne? Also das sind genau...
Aber die haben dummerweise Samstagnachmittag nicht offen.
Tja, man muss das vielleicht ein bisschen länger vorher planen.
Tja, der Spieleabend ist aber eher spontan.
Okay, du musst halt dir sowas vorhalten. Das ist Spielgeld, weißt du? Ja, also, und insofern, also das ist... damit versucht man halt
zu verhindern
und das Ganze
zu verhindern. Vielleicht ist es ja ein Projekt von Hackspace demnächst, Geld drucken.
Du kannst es ja mal probieren.
So experimentell natürlich. Das wird dann nicht ausgegeben, sondern nur dem Anschauungseffekt.
Na, wir können ja auch
Hackspace. Und dann wird der Mathehändler damit bezahlt.
Ja, das plötzlich. Ich dachte, der Mathehändler wird in Mathe bezahlt.
Nee, der bringt die Mathe ja. Und der wird dann mit dem experimentellen Geld bezahlt. Okay. Und dann vergisst man leider, ihnen was zu sagen, dass das nur unechtes Geld war.
Ja. Na, es gibt ja auch so Konstrukte, so sogenanntes Regionalgeld. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt.
Doch, habe ich mal gehört. Gibt es nicht am Silber? Nee, wie heißt das? Ich weiß, was also du meinst. Ich
habe damals in Vorbereitung für den Chemnitzer Vortrag da mal ein bisschen geguckt und ich glaube, hier in der Region gab es keine Form von Regionalgeld.
Also doch, ich glaube, Kalla hinten raus in Rheinstädter Grund ist irgend so eine Gemeinschaft, die sich, die auch richtig Geld haben. Also es gibt irgendwie einen Tauschring hier, der ist, glaube ich, in Richtung Nord runter. Und von diesem, also richtig auch mit Geld und allem, ist mir, würde ich jetzt sagen, ist in Richtung Kala Rheinstedt darüber.
Okay. Also ich glaube, Chiemsee oder Chiemtaler oder so habe ich mal gehört. Und die hatten in dieser Regionalwährung sogar irgendwie eingebaut, dass die quasi an Wert verliert, wenn mit der Zeit.
Chiemgauer meinst du?
Chiemgauer, ja.
Genau.
Um quasi zu provozieren, dass das Geld sozusagen auch im Umlauf bleibt und ausgegeben wird. Also nicht, dass du anfängst, diese Kohle zu horten.
Aber das ist in diversen von diesen Regionalgeldern so, dass sie so ein Verfallskriterium mit eingebaut haben.
Interessant.
Ja.
Na, damit sparen oder sowas ist an der Stelle dann halt nicht, sondern halt
ausgeben.
Man muss halt ausgeben. Das Geld im Umlauf halten.
Wo das Problem dieser Währung ja immer ist, was ist der Vorteil davon, wenn ich die benutze und nicht? Also, ich glaube, diese Regionalwährung, das beschränkt sich meistens immer auf so einen PR-Effekt. Also, ich habe jetzt noch von keiner gehört, die jetzt dauerhaft und langfristig sich etablieren konnte. Oder Jens?
Nee, das würde ich jetzt auch nicht sagen.
Ich glaube, mich zu erinnern, dass es irgendwo in Bayern schon seit längerer Zeit so ein Regionalgeld gibt.
Ach was?
Also nebenbei bemerkt, der Landmark heißt das hier, was in der Kala-Region umher zwitschert. Also das passiert halt auch nochmal. Aber wir haben ja jetzt quasi das Ziel, so ein bisschen weltweites Geld zu erkunden. Das ist diese Bitcoins, auf die wir uns langsam hinarbeiten. Ach nee, was ich vorhin noch eigentlich sagen wollte, bei diesem Courant-Münzen sozusagen, was sich dann eben da entwickelt hat, ist, also am Anfang war das quasi Blasphemie. Da hat irgend so ein, ich glaube, ein Schwede oder ein Preuße, irgend so ein General oder König, die genauen Sachen vergessen. Der hat damals gesagt, ach, wir drucken einfach Geld ohne irgendwelche Edelmetallbindung. Genau, wir machen das einfach mal. Und der ist dann mit großen Mistgabeln aus seinem Amt gejagt worden, glaube ich. Also dieses Dekret war kurzzeitig da und dann gab es, glaube ich, so halbe Volksaufstände da. Aber mittlerweile ist diese Form von quasi nicht gedecktem Geld etabliert. Also nahezu jede Währung dieser Welt ist nicht mehr gedeckt. Also das sogenannte Fiat-Geld, was dann hier umher schwirrt. Und ja, also auch D-Mark, Euro und so weiter sind alles so wert.
Aber ich glaube, es gibt schon noch Beschränkungen bis zu einem gewissen Grad, das gedeckt sein muss.
Ha? Nein.
Nein? Ist also das völlig frei?
Bretton Woods war der letzte, da
genau,
hat die USA
Bretton
Woods hat den Goldstandard abgeschafft und seitdem ist auch Ende Gelände mit.
Also aha. Bretton Woods ist so für viele Volkswirtschaftler, also oder auch sagen wir, die dort da in der Zeit gelebt haben, großes Horror-Szenario gewesen. Also da ist damals wirklich dieser Goldstandard abgeschafft worden ist. Irgendwann um den Zweiten Weltkrieg rum hat, ist der US-Dollar an Gold gebunden worden. Und irgendwie Mitte der 70er Jahre ist Bretton Woods sehr spektakulär gescheitert. Und ja, seitdem hat man das quasi auch, also verzichtet, ja, auf sowas wieder zurückzukommen.
Also Regeln gibt es dafür, glaube ich, nicht. Obwohl der, glaube ich, die Deutsche Bundesbank oder wer immer noch für einige Milliarden Gold im Keller hortet.
Genau.
Da kommen regelmäßig Spekulationen auf, ob man die nicht irgendwie verramschen könnte, um damit irgendwas Schönes zu machen. Aber
meist von Sozis.
Ich glaube, immer, wer gerade an der Regierung ist, dem fällt dann ein, ja, dass dann auch dieses Gold liegt, was man dann verramschen könnte. Und dann ist, glaube ich, auch so ein typisches Sommerloch-Ding. So,
ne? Ja, genau.
Ob man da nicht nochmal ein paar neue Autobahnen mitbaut oder was ist was man da
macht. Ja, genau. Und so eine Form, die es eben jetzt seit einiger Zeit gibt, ist ja dann elektronisches Geld. Und da kommen wir jetzt ein bisschen auch in Richtung Bitcoin, aus meiner Sicht. Und das fand ich damals auch bei meiner Vorbereitung zu Chemnitz überraschend. Das war mir noch gar nicht so bewusst, dass elektronisches Geld auch geregelt ist. Also ich hätte bisher immer gedacht, nur elektronisches Geld ist halt so ein einfacher Terminus. Man sagt halt elektronisches Geld, aber ja, nein. Dem ist nicht so, sondern, also ich meine, es gibt ja durchaus auch EU-Richtlinien für Bananenkrümmung und ähnliche Sachen.
Die gibt es nicht mehr.
Ja, okay.
Die sind abgeschafft worden, nachdem man sich dessen bewusst ist, dass es eine lächerliche Sache war.
Ja, aber ich glaube, es gibt noch was für Karamellbonbons.
Ja, ich meine, aber das muss trotzdem immer wieder als Beispiel auch herhalten, ja, sowas, weil das, stimmt, ja, das so absurd auch ist. Und also in der Tat gibt es also eine EU-Richtlinie für elektronisches Geld. Die von 2000, also ich glaube, der ursprüngliche Richtlinie war schon von 2005 und 2009 ist die überarbeitet worden und da wird halt definiert, was elektronisches Geld ist und im Wesentlichen, ohne dass ich das jetzt vorlese, ist es eine Forderung, die auf einem irgendwelchen Datenspeicher abgelegt ist. Mhm. Zunächst erstmal, das ist das erste Kriterium. Es muss halt von Unternehmen akzeptiert werden. Mhm. Das ist aber auch so ein bisschen Larifari. Und es muss, das ist ein bisschen kompliziert hier, also es muss, drückt sich das aus? Also es muss gegen einen gewissen Geldbetrag ausgegeben werden, der nicht niedriger ist als der Nominalbetrag. Also es muss quasi mehr oder weniger sichergestellt sein, dass du so einen festen Umtauschkurs, glaube ich, hast, im Wesentlichen. Wenn ich das richtig
in Runde habe. Wurde diese Währung eingeführt für, weiß nicht, so Spielbanken im Internet, so für Poker, Online-Poker oder wofür wurde das eingeführt?
Nee, also elektronisches Geld, also wenn man dann drüber nachdenkt, also wenn man die Definition mal verinnerlicht hat und drüber nachdenkt, ist so, dass, also zum Beispiel die Geldkarten, die es lange Zeit gab und auch jetzt noch gibt.
Die gibt es immer noch, ja.
Ja, das ist zum Beispiel elektronisches Geld. Also laut der Definition, ja, hier. Oder ja. PayPal als relativ bekanntes Zahlungsmittel wäre auch elektronisches Geld.
Na, PayPal handelt aber in Euro, nicht in PayPal-Dollar.
Ja, aber...
du hast diese Treuepunkte, die sind, glaube ich, nicht direkt in Euros auf.
Treuepunkte?
ach, Quatsch.
Bist du gerade bei...
bei Edeka.
Ja, oder was?
Was ich noch meine, ist diese, es gibt so diese Paysafe-Card. Das
habe ich auch mal gehört, ja. Ich kann mal an der Tankstelle kaufen und so.
Genau, kannst an der Tankstelle kaufen und quasi damit anonym bezahlen. So ist die Idee, also gerade Yondo, so ein Anonymisierungsdienst, kann man halt mit dieser Paysafe-Card bezahlen. Und das zählt halt auch mit unter dieses.
Ich glaube, die Paysafe-Card war auch letztens in den Lokalnachrichten, nachdem eine ältere Dame damit ausgeraubt wurde.
Nee, nicht ausgeraubt, sondern das. Also
diese, sie wurde betrogen, ja.
Ja, genau.
Ihr Enkel braucht irgendwie Geld. Am besten genau, Paysafe-Cards und dann ist sie tatsächlich zur Tankstelle gegangen und hat Paysafe-Cards gekauft.
Sie wollte es kaufen oder? Und die Tankstellenpächterin oder die der gerade da saß, die fand es halt merkwürdig, dass eine ältere Frau, die offensichtlich keine Ahnung von dem System hatte, dahin kam und wollte Paysafe-Cards kaufen. Oder war es...
Ne, ich glaube, sie hat sie dann aber doch wirklich und gekauft
nein,
und tatsächlich...
Nee, und die hat dann zu der Frau gesagt, sie soll sich das überlegen, soll das lieber nicht machen. Und dann rief der Typ, das ging irgendwie übers Telefon nochmal an und meinte ja und das bla bla bla, hat sie nochmal beredet. Dann ist sie nochmal zur Tankstelle gegangen und die Tankstellenwärterin hat dann wieder ihr ausgeredet, das zu machen. Dann ist sie wieder nach Hause gekommen, kam wieder ein Anruf und beim dritten Mal, glaube ich, haben sie sich dann entschlossen, die Polizei zu rufen oder irgend sowas. Also, soweit ich das in Erinnerung habe, hat die das nicht gekauft, sondern diese Tankstellenwärterin oder Pächterin hat
sie davor bewahrt.
Schon einfach geahnt, dass hier irgendwas
nicht passt.
Nicht passt, das, genau. Und also ich glaube, dass der Frau kein Schaden entstanden ist.
Okay, gut, dann habe
ich das. Und selbst wenn sie diese Karten gekauft hätte, sie könnte sie dann auch wieder einlösen. Also da zumindest wäre es ein geringer Schaden. Und wenn sie sich halt einen Account bei Chantonym zulegt und dann dort anonym surft.
Ach so, ja. Aber hätte sie diese Nummer oder was das ist durchgegeben, dann hätte das Geld ja sozusagen auch sofort verarbeitet werden können.
Genau, das stimmt. Dann hätte der Typ einfach das Geld sofort eingelöst und dann wäre es weg gewesen. Ja, das stimmt. Und Bitcoin ist halt auch so eine Form von elektronischem Geld. Das war sozusagen meine Hinleitung zu dem Ganzen. Also Bitcoin ist elektronisches Geld. Nur so, wir haben jetzt eine knappe Stunde erst geredet. Das stimmt, ja.
Kannst du was sagen, wie das entstanden ist? Ich habe gelesen, dass dahinter die Entwickler von diesem Mailing-Anonymisierer stehen, den du auch in deinem Buch beschreibst. Mm-mm. Nein?
Also was du, ja, okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du meinst also David Chaum.
Die Entwickler, die dahinter stehen, ursprünglich, die das
Bitcoin
quasi geschaffen haben.
Erinnerst du dich vermutlich falsch oder wirfst du es durcheinander? Es ist so, dass David Chaum, der hat 84 eben so die Grundlagen zu so einem Anonymisierungssystem gelegt.
Wann 84?
84 war das. Also, der hat ja quasi so sogenannte Mixer beschrieben und hat da theoretisch formuliert, wie ein ordentliches Anonymisierungssystem funktioniert. Und er hat aber dann in den Folgejahren mehr sowas in Richtung elektronischem Geld geforscht und da eben dieses E-Cash-System erfunden.
Und, also, so wie ich das gelesen habe, geht es darum, am Anfang stand ein akademisch gehaltenes Papier, also der entsprechende CT-Artikel, eines Mitglieds der Cypherpunk-Mailing-Listen. Na gut. Gut, hier steht Cypherpunk-Mailing-Listen, jetzt nicht Cypherpunk-Entwickler.
Aber steht denn der Name dort? Hat denn die CT als...
Es geht um ein... wie heißt das?
Nennen wir ihn Peter?
Satoshi Nakamoto.
Okay.
Okay. Unter dem Akronym. Nee,
also Anonym. Das ist so, also da ist es in der Tat so, dieser Satoshi Nakamoto, der hat in der Tat 2008 ein Posting auf eine Mailingliste geschrieben, aber einfach auf eine Kryptografie-Mailingliste. Also es ist keine unbedingte Cypherpunks-Mailingliste, sondern da geht es einfach, da sitzen, lesen diverse Kryptografen dieser Welt mit und diskutieren halt kryptografische neue Entwicklungen.
So.
Und dort hat der Satoshi halt sein System da vorgestellt, 2008 war das.
Aber das ist ein Pseudonym offensichtlich.
Ja, ja, ne? Ich weiß, ich kann mich noch gut erinnern, dass ich das selber auch gelesen habe, das Posting, aber habe das also damals auch ehrlich gesagt nie verstanden. Ich habe das zwar durchgelesen und dachte, aha, hat irgendjemand was erfunden. Gab auch aus meiner Erinnerung keine großartige Diskussion. Darum insofern war das in die uninteressante Schublade abgelegt worden. Aber okay. Wie gesagt, ich habe auch jetzt nie großartig Gedanken drüber verschwendet und dann köchelte das halt vor sich hin. Und ja, dieser Mensch, das ist halt ein Pseudonym, also Satoshi Nakamoto. Da gibt es zahlreiche Spekulationen, wer dahinter stehen könnte. RCS, also gibt diverse begründete Sachen, das ist vermutlich ein Team von Leuten gewesen, gar keine Einzelperson. Und er hat halt quasi dieses Ding da geschrieben, dieses Grundsatzpapier, das Grundsatzprogramm, genau. Und die Software selbst dazu noch und hat am Anfang ein bisschen mit den Entwicklern noch kommuniziert und ist aber seit langer Zeit verschwunden, er antwortet nicht mehr auf Mails und ist quasi jetzt einfach weg. Und niemand weiß, wer es war. Also könnte die NSA gewesen sein, es könnte irgendwie dein Nachbar gewesen sein oder
auch du vielleicht, Jens.
Oder ich. Ja, genau.
Würdest du deine eigenen Artikel lesen?
Meine eigenen
Artikel? Deine eigenen Postings?
Nö, die habe ich ja geschrieben, weiß ich, was ich geschrieben
habe. Er behauptet das jetzt natürlich.
Ach so, er sagt jetzt einfach, er hätte es.
Ich bin jetzt hier eine Verschwörungstheorie. Ja. Wirklichkeit ist Jens auch auf 100 Millionen Bitcoins.
Na, das sowieso. Das verrate ich noch niemandem.
Gehört das nicht zum Gründungsmythos, dass tatsächlich dieser Satoshi Nakamoto auf einem nicht unerheblichen Teil dieser Bitcoins sitzt? Ich habe diesen Gründungsmythos auch so ein bisschen so verstanden. Aha. Da hat jemand diese digitale Währung geschaffen. Mit einigem Erfolg. Und er selbst sitzt aber auf einem Großteil dieser digitalen Währung, die man jetzt anhand dieses geschaffenen Systems tatsächlich auch in reale Dollars umwandeln könnte. Insofern ist er auch sozusagen so ein bisschen der Spaß dabei. Da hat jemand eine digitale Währung geschaffen, die Leute benutzen. Und er selbst besitzt einen großen Teil davon, den er erst in richtiges Geld umwandeln kann.
Könnte auch sein.
Ja, also das stimmt aber nicht, oder?
Das weiß man nicht.
Das weiß man
nicht. Also zumindest ist es nicht öffentlich bekannt, also nicht so weit öffentlich bekannt, dass ich es irgendwo gelesen hätte. Müsste man halt mal versuchen nachzuforschen. Aber
Es ist also sozusagen, dass dieser Mensch erfolgreich eine Öffentlichkeit getrollt hat. Man hat sich quasi überzeugt, wertlose digitale Schnipsel zu teilen. Mhm. Und profitiert am Ende davon, weil er der Einzige ist, der sich dann ins Fäustchen lacht, weil der die in echtes Geld umwandelt und alle anderen benutzen weiterhin Papierschnüppchen.
Ja, na, da fällt mir als Äquivalent eigentlich nur dieses Aktientrolling oder sowas, wo dann halt billig Ramsch-Aktien irgendwie per Spam beworben wurden. Ja. Hm. Diejenigen haben rechtzeitig gekauft und haben damit einen Reibach gemacht.
Ja.
Okay, ich dachte, das würde zum Gründungsmythos von Bitcoins gehören. Ich dachte, ich hätte das mal so gelesen, aber.
Also ich glaube, schon alleine die Tatsache, dass dieser Entwickler anonym ist und so weiter, das sorgt für diverse Verschwörungstheorien ganz einfach.
Okay.
Und das ist halt eine davon. Also überhaupt es gibt viele Leute, die da unglaublich viel Zeit rein investieren, um rauszufinden, wer Satoshi Nakamoto ist. Also auch der Name selbst, der gibt wohl angeblich irgendwelche Hinweise auf. Keine Ahnung, auf irgendwas und daraus kann man wieder irgendwas herleiten und dann weiß man irgendwas. Aber das ist wie so die diversen Zahlen, aber die man dann irgendwie in beliebiger Kombination zusammenwürfelt und dann auf einmal die Telefonnummer von George W. Bush rausbekommt und dann weiß man, okay, meine Kindergartenfrau, die kennt also offensichtlich die Telefonnummer von George W. Bush. Also das sind, ich weiß nicht,
ob das so ganz also das gehört tatsächlich zum Bereich des
Aber mythischen. Andererseits ist das fürs Marketing auch wiederum praktisch.
Ja. Wie, du meinst, dass es einen Betrüger gibt, der unglaublich viele Bitcoin hält und alle anderen überzeugt hat, das auch zu benutzen?
Nein, diese Mythen aufrechtzuerhalten, beziehungsweise diese Mythen zu begründen,
dass aber man. Am Ende geht es ja wirklich um Vertrauen, ja. Und das ist natürlich, wenn wir sozusagen von Bitcoin reden, dann reden wir ja von einem nicht unerheblich großen System, mit dem tatsächlich ja auch echte Werte bewegt werden können. Mhm. Insofern wäre das natürlich vertrauenswürdiger, wenn ich gerade ein anonymer oder ein anonymes Team
aber das passt,
eine Währung begründet.
Nicht in dieses gesamte Bild. Dieses Dezentralen, dass du eigentlich sagst, ich vertraue ja per se eigentlich niemanden und möchte da keine Zentralinstanz haben und daher ist es egal, ob der Gründer oder sowas echt ist, echt war.
Naja, aber wenn es ein akademisches Team gibt, was von irgendeiner großen Universität stammt und dieses Papier geschrieben hatte, dann heißt es ja nicht, dass die dann notwendigerweise die Kontrolle darüber haben, aber dass zumindest angehbare Personen dazu befragt werden können und sagen, wie habt ihr das entwickelt, was meint ihr damit, gibt es da Schwächen?
Ach so,
verstehst du, was
ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Stattdessen
taucht auf dieser Mailingliste sozusagen dieses Paper auf, das dies umreißt und die Autoren verschwinden.
Ja, das hat sowas wie hieß der Kryptoalgorithmus, wo IBM eigentlich schon wahrscheinlich differenzielle Kryptoanalyse schon...
Lucifer, also DES meinst du?
Mit DES war es ja eigentlich genauso. Das Ding fiel auch irgendwie vom Himmel. Keiner wusste, warum es funktioniert. Es wurde auch immer nur gesagt, es funktioniert. Ab und an hat man mal Verbesserungen vorgenommen, aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer.
Ja, also ich denke, was du meinst, ist dieser Prozess der Standardisierung der Original-Algorithmus hieß Lucifer. Von IBM, von Horst Feisl entwickelt. Und dann ist er eben zur Begutachtung zur NSA geschickt worden und die haben gesagt, na, wir müssen hier die Schlüsselgröße reduzieren und wir müssen hier die an den S-Boxen ein bisschen was rumschrauben und dann können wir den nehmen.
Aber ich glaube auch von Lucifer war nicht wirklich der mathematische Background bekannt.
Ja, okay. Das,
wo man im Prinzip bei anderen Verfahren, die AES, ja wirklich mathematische Begründungen hatte.
Aber das ist auch so eine Frage der Zeit. Also die Forschung ist ja dann erstmal so richtig losgetreten worden Ende des Zweiten Weltkrieges und viele Erkenntnisse, was so Algorithmen betrifft, sind vergleichsweise neu. Also
ja,
so die
gut, insofern war man eigentlich jetzt mit Bitcoin aus dem Zeitalter heraus, wo man derartige Sachen noch geheim hält und im Algorithmus noch das Geheimnis sieht.
Genau. Also aber wie sind wir jetzt eigentlich hier hingekommen?
Das ist im Prinzip der Mythos und dieses...
Was ich aber sagen wollte, letztlich ist es ja so, dass es ist eigentlich wie bei anderen Sachen, das Paper ist ja öffentlich und der Quellcode ist öffentlich. Und du kannst dich da einfach davon überzeugen.
Du kannst es prüfen.
Und gucken, ob das passt. Und dann halt dir eine Verschwörungstheorie draus basteln, wenn du meinst, du musst den draus basteln müssen. Oder du nimmst einfach die Fakten hin und guckst, wie weit du kommst.
Okay, gut.
Aber ich meine, es kann natürlich durchaus sein, aufgrund der Struktur des Systems, die wir vielleicht irgendwann noch beschreiben, dass der auf, keine Ahnung, 1 Million Bitcoin sitzt oder auf 10 oder 100 Millionen und davon jetzt irgendwie ein schönes Leben macht.
Also das ist nie ausgeschlossen. Ein schönes Leben machen könnte. Also Bitcoin-Bewegungen in dieser Größe sind ja, glaube ich, nicht bekannt geworden bisher.
Doch.
In Millionen Bitcoins? Es gibt insgesamt also, nur 14 Millionen Bitcoins.
Nee, ich meine,
also Million Bitcoins bewegt da ein Viertel.
Okay, also ich meine Millionen Dollar oder Euro.
Ach so,
also,
ja.
Entschuldigung, habe ich mich falsch ausgedrückt, ja. Aber es gibt ja durchaus Leute, die ihr gesamtes Vermögen in Bitcoins investiert haben.
Ist nicht einer der WikiLeaks-Menschen mit dabei?
Nee. Wer an wen ich da denke, ist dieser Rick Falkwinge. Oder wie auch immer er ausgesprochen wird, das ist der Gründer von The Pirate Bay.
Ah, stimmt, ja, der war das. Der hat tatsächlich seine ganze Kohle in Bitcoins angelegt. Aber also, war das vor dem Crash im letzten Herbst oder danach?
Na, das war vor dem Crash.
Und oh.
Ich meine, man weiß es nicht, ob er das nie zwischenzeitlich rausgezogen hat, das Geld.
Ach so, okay.
Also da hat sich nie hingestellt, zumindest meines Wissens nie hingestellt, und hat gesagt, ja, ich habe das alles wieder in Dollar umgewandelt oder in schwedische Kronen oder, keine Ahnung, in mongolische Tunkriki oder sowas.
Also das gehört, glaube ich, zu den größten Ereignissen des letzten Jahres, wenn man von Bitcoin redet, dass sozusagen am Anfang des Jahres aufgestiegen sind wie Phönix aus der Asche und dann nach einiger medialer Berichterstattung sozusagen der Bitcoin-Dollar-Kurs im Herbst rapide eingebrochen ist.
Ja, ja, wobei, also ich glaube, dass also ein Event, was da eine große Rolle mitspielte, war diese Berichterstattung von, keine Ahnung, ich glaube Wired war das oder irgendeine andere Zeitschrift.
Die Wired hatte darüber berichtet, ja.
Die hatten halt rausgefunden, dass es da irgendwie so eine Börse gibt, wo du halt irgendwie Waffen und Killer und Heroin und alles mit, genau, Silk Road.
Ich wollte da heute drauf, aber die Seite ist down. Funktioniert nicht.
Okay.
Also ich wollte mir heute mal gucken, was so ein Sturmgewehr da kostet. Ne, wenn ich das nächste Mal ins Kino gehe, damit ich zurückschießen kann. Und es läuft nicht. Also ist ja nur über Tor erreichbar und in der CT hat man die Adresse geschwärzt, aber natürlich kann man das mit Googlen rausfinden.
Ja, das ist ja kein Problem.
Aber es ging nicht. Das Silk Road Wiki war online, die waren davor, dass da viel Betrug dabei ist. Das glaube ich allerdings auch.
Also das liest man auch. Also ich habe damals auch mal ein bisschen nachgeforscht. Es gibt wohl diverse Leute, die dann auch versucht haben, irgendwie, keine Ahnung, zumindest versucht zu starten, sich da eine Waffe oder irgendwas zu kaufen. Und beziehungsweise versucht haben, Leute zu finden, die das gemacht haben. In vielen Fällen war das einfach, dass die Gegenseite das Geld dankend in Empfang genommen hat und dann halt über alle Berge verschwunden ist.
Ich bin heute sozusagen in Vorbereitung auf die Sendung auch noch ein bisschen im Tor-Netzwerk unterwegs gewesen, im Hidden Wiki, und man landet ja auf ganz vielen solchen Seiten, wo ich glaube auch, dass es tatsächlich 99% da Betrüger dabei sind, die dann irgendwelche abenteuerlustigen Tor-Nutzer ausnehmen, ja, die ja. denen dann, weiß ich nicht, gefälschte Kreditkarten, gefälschtes Geld, Drogen, Waffen, keine Ahnung was, versprochen wird gegen eine bestimmte Menge Bitcoins.
Aber ich meine, sollen sie es machen? Also das.
Das stimmt, ja. Ich halte das auch für sehr lächerlich. Dieser Gedanke, tatsächlich unbekannten Menschen Geld zu schicken und die schicken mir dann dafür eine Waffe mit Munition oder
so. Ja. Aber nichtsdestotrotz war schon in den ersten
wahrscheinlich Tagen. Wahrscheinlich per DHL oder sowas.
Ja, genau. Im Klarsichtumschlag.
Wahrscheinlich wird es in dem Fall in bestimmten Fällen wahrscheinlich auch direkt von der Polizei geliefert.
Ja, das, ja, genau.
Ja. Damit du gleich die richtigen Spinner dann auch abgreifst.
Aber es ist in der Tat so, das ist also sehr zeitig schon man auch im Real Life sozusagen damit bezahlen konnte. Also so in New York gab es Pizzerien, wo man mit Bitcoin bezahlen konnte.
Ich glaube, eine einzige Pizzeria.
Socken war, glaube ich, so der Anfangsrenner, irgend so ein Sockenladen. Kann ich mich auch erinnern. Also das hing irgendwie mit der Lokal. Also ich glaube, einer der Bitcoin-Entwickler, der kaufte gerne Socken. Man musste diese Geschichte nochmal nachlesen und hat halt diesen Verkäufer halt überzeugt, Bitcoin zu akzeptieren. Deswegen sind wohl Socken irgendwie im Bitcoin-Universum, haben jetzt eine Spezialbedeutung halt dadurch erreicht, sozusagen das Meme.
Socken. Aber von diesen Pizzaladen habe ich auch gehört. Aber dass es gibt Pizzaladen, der sich bereit ist, war Bitcoins anzunehmen. Aber ich glaube, das war auch alles vor diesem Crash.
Ja, ich meine, man muss halt dann eben die Umrechnungskurse anpassen. Also ich sehe jetzt.
Stimmt, ja, gut, du musst dann die Bitcoins, die du verlangst für deine Pizza, erhöhen.
Genau, genau. Hier, Alpaca Products for Bitcoins ist das der wesentliche Link vermutlich. Aber es ist egal. Also kann man hier Alpaka-Socken sich mit Bitcoins kaufen. Aber auf alle Fälle gab es sehr viele Waren, die man eben auch mit Bitcoin bezahlen könnte. Und ich sehe aus meiner Sicht auch kein Problem, das jetzt noch zu tun. Es ist halt wie, wenn ich eine Fremdwährung akzeptiere. Also wenn ich jetzt sage, ich akzeptiere Dollar in meinem Laden oder irgendwelche andere Währungen, kann ich auch Bitcoin akzeptieren und muss halt dann das je nach Umrechnungskurs dann halt auch anpassen. Also muss ich halt einfach irgendwo in meiner Datenbank die Kurse pflegen und dann das den äquivalenten Kurs halt mit anbieten.
Wobei sozusagen zur Weiterverwendung außerhalb des Bitcoin-Universums bin ich ja darauf angewiesen, dann eine dieser Zwischenhändler zu benutzen, die das wieder in echtes Geld umwandeln. Und die machen das ja auch nicht umsonst.
Genau.
Na, Transaktionsgebühren, das, so wie man es, glaube ich, auch einfach bei Umtausch von Währungen kennt.
Ja, genau. Auch wie das bei Banken ist. Und das ist ja auch so ein Spezifikum, was sich noch mehr und mehr durchsetzen wird bei Bitcoin, dass es Transaktionskosten gibt. Also wenn man sich halt heute die anguckt, was so an Überweisungs...
Aber es sollte doch auch schon sein.
Ja, also es gibt einige...
Es war, glaube ich, doch 0,005 Bitcoin pro Transaktion musste man...
Also ich habe jetzt gerade mal hier mal den letzten Bitcoin-Block aufgerufen. Das ist die Nummer 192.137 für die Leute, die mitlesen wollen da draußen. Das ist ein Gesamtbetrag von knapp 80.000 Bitcoin, damit quasi gehandelt wurden. Und es sind insgesamt 226 einzelne Transaktionen enthalten. Und also jetzt so die ersten knapp 10 Transaktionen sind 0. Dann gibt es eine mit 0,01 Bitcoin, dann eine mit 0,0005 Bitcoin mal als Transaktionsgebühr. Und dann sind wieder sehr viele kostenlos. Und ja, jetzt gibt es wieder einen ganzen Block, der wieder mit Bitcoin-Transaktionsgebühr drin ist. Also
wer kassiert diese Gebühren?
Derjenige, der dir die Transaktion unterschreibt, soweit ich das gelesen habe. Ja,
genau.
Du musst ja im Prinzip, dass deine Transaktion echt wird, von mehreren Personen eine Signatur holen und damit die ausstellen, verlangen sie halt Gebühren.
Also hier war es so, dass insgesamt knapp 0,13 Bitcoins an Gebühren mit in diesem Block enthalten sind.
Aber bei einem Umsatzvolumen von 80.000,
also
0,13, okay, das ist nicht so viel.
Das sind auch nicht mal in Promille, glaube ich, sinnvoll ausdrückbar.
Ja,
also insofern, ja.
Das ist sehr wenig, ja.
Das ist sehr wenig, aber also momentan ist es ja so, dass der Hauptertrag momentan entsteht, oder der Hauptgewinn, kann man sagen, durch das Erzeugen von Bitcoins. Also da müssen wir dann uns nochmal hinentwickeln, dass wir ein bisschen erklären, wie Bitcoins eigentlich erzeugt werden. Und das also sozusagen als Belohnung für das Erzeugen von Bitcoins erhält halt ein Bitcoin-Miner 50 solche Bitcoins geschenkt, sozusagen.
Es wird in Blöcken von 50 generiert, ja.
Nee. Na doch, nee, er bekommt das geschenkt für die geleistete Arbeit. Für die geleistete
Arbeit, genau. Und es ist aber irgendwann, Entschuldigung, ich will noch kurz zu Ende reden. Also irgendwann werden keine Blöcke mehr ausgegeben, dann ist das quasi zu Ende. Also es ist nicht wie jetzt, dass es irgendwie man unendlich viel Geld ausgeben kann, sondern die Anzahl von Bitcoins ist beschränkt. Und dann nimmt man an, dass sich das eben ändert, dass viel mehr an Transaktionsgebühren verlangt werden, weil man eben durch das Erzeugen von Blöcken nichts mehr verdienen kann, weil es einfach keine mehr erzeugt werden.
Ach so.
Also das wollte ich noch
sagen. Wobei mit diesem begrenzt, ich weiß nicht, das ist ja eigentlich auch irgendwie nur eine Zahl im Quelltext. Ich sehe das noch nicht so, dass die nicht da noch ein Bitcoin 2 draus machen.
Ja, das gibt es sogar schon.
Echt?
Also, ja.
Aha. Also, dass man in dem Sinne, ich weiß jetzt nicht, was für Gründe dafür sprechen, dass das Geld, Geldmangel aufkommt, aber dass man im Prinzip eine Notwendigkeit sieht, die Geldmenge doch nochmal zu erhöhen. Denn ich glaube, es sind nur 21 Millionen möglich.
Genau, es sind 21
Millionen möglich und aktuell sind irgendwie 6 Millionen im Umlauf oder errechnet wurden. Das Ende sieht man, glaube ich, bei 2033. Ja. Da müsste so langsam die geometrische Funktion das Ende erreicht haben.
Genau.
Aber ich glaube,
momentan müssten sie um die 9, kurz unter 9, zwischen 8 und 9 Millionen Bitcoin müssten gerade so umlaufen. Und 21 Millionen ist eben die Höchstgrenze, wie du schon gesagt hast.
Aber das ist einfach nur eine Zahl, ich würde jetzt mal sagen, int max oder sowas.
Ja, es ist so, dass alle 210.000 Blöcke wird die Zahl an Bitcoins, die du kriegst, halbiert. Also jetzt sind wir bei 192.000 und gequiekt. Und wenn dann 210.000 und 1 errechnet werden, der kriegt dann halt nur noch 25 Bitcoins. Und dann ab 420.000, der kriegt dann halt, keine Ahnung.
Ja, aber jedenfalls so, dass man im Prinzip nicht mehr so viel Geld schaffen muss.
Und ab einem gewissen, also eben ab dem 21 Millionsten Block werden einfach keine Bitcoins mehr erzeugt. Dann kriegst du immer nur noch 0 Bitcoin gutgeschrieben
für eine Rechenleistung und dann lohnt sich das einfach nicht mehr. Zumal auch das Erzeugen dann immer aufwendiger wird.
Ja, das ist auch so ein Ding.
Und ich glaube, dann wäre es jetzt mal angebracht zu erklären, wie man zu Bitcoins kommt oder das Technische.
Genau, ja, jetzt rechnen uns mal ein Bitcoin vor.
Wir springen nochmal Musik.
Wir machen nochmal ein bisschen Musik und erklären das einfach hinterher.
Mach das.
Na dann. Ja, ich wackle hier schon wie verrückt, damit dieser Monitor wieder angeht.
Vielleicht ich drücke mal die Steuerungstaste oder die Any-Key-Taste, vielleicht geht's dann.
Ja.
Was macht ihr da?
Der Bildschirm ist schwarz geworden.
Der Bildschirm ist schwarz.
Schalte ich doch wieder ein.
Ja, ich weiß, manchmal muss man auch den Rechner selbst wieder einschalten.
Manchmal muss man auch seine Finger benutzen, habe ich gehört. Es passiert nichts.
Es passiert nichts.
Wir haben ein Problem.
Ich werde jetzt singen.
Solange
okay, dann. Ja. Nein, bitte. Ach so, nein, ich dachte, du bringst euch jetzt so ein kleines Ständchen.
Wie bitte?
So. Nein.
Bin ich hier im Radio?
Na gut, dann müssen wir uns, also da kannst du vielleicht...
Also wieso geht dieser Rechner nicht an?
Also ich habe hier die Leiste nicht berührt, falls hier Verdächtigungen aufkommen, dass ich hier schuld sein könnte.
Ja, aber okay, das kannst du machen. In der Zwischenzeit, also du hast ja gesagt, es gibt so eine Art zweites Bitcoin, was dir irgendwie
ist. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Also mittlerweile haben Leute Litecoin entwickelt, ja, und sie sagen auf ihrer Website, das ist Litecoin ist Silver to Bitcoins Gold. Ja, also quasi ein billiges Bitcoin, was wohl so ähnlich erzeugt wird. Was jetzt aber sozusagen frisch ist, das heißt, wer jetzt da frisch mit anfängt, der kann schneller Litecoins erzeugen als Bitcoins, was ja jetzt sozusagen durch diese eingebaute Halbierung schon schwieriger geworden ist. Inwiefern das jetzt größere Durchsetzung gefunden hat, habe ich nicht geschaut, aber sozusagen es gibt schon Bestrebungen, quasi wieder bei Null anzufangen, um sozusagen von einem neuen Startpunkt aus schnell große Mengen dieser Coins zu generieren.
Na, was mir aufgefallen war, es gibt auch, ich glaube, Freecoin oder sowas heißt das. Ich habe auch jetzt einen genauen Namen vergessen, was auch in eine ähnliche Richtung geht. Also die auch nochmal so einen Neustart machen. Also es ist schon so, dass es natürlich, dass Bitcoin einige Probleme an einigen Stellen hat, aus meiner Sicht. Und also eines der Sachen, die hier wichtig sind, die man mittlerweile auch im Rahmen der Forschungsarbeit quasi wissenschaftlich unterlegt hat, ist, dass die Bitcoins werden im Laufe der Zeit nicht nur gleich bleiben, es gibt nicht nur ein Maximum, diese 21 Millionen, sondern es ist sogar so, dass es in der Realität werden die weniger werden, weil also man kann sich das vorstellen wie eine Überweisung im normalen Leben, wenn ich Geld überweise an eine andere Person, dann ist das Geld, wenn ich es an den falschen Personen überweise, erstmal weg. Das ist verschwunden und ich muss halt quasi rausfinden, wer der andere Kontoinhaber ist und dann im Wege einer zivilrechtlichen Forderung das versuchen wiederzuholen. Und bei Bitcoin habe ich aber unter Umständen das Problem, dass unklar ist, wer der Empfänger ist. Das heißt, ich finde nicht mehr raus, wer der Empfänger ist und das Geld ist halt weg. Wenn ich es einmal irgendwohin überwiesen habe, ist es weg. Oder aber, wenn ich bei der Wallet, also bei dieser Brieftasche, also wenn ich die Brieftasche selbst verloren habe oder das Passwort dazu verloren habe etc., komme ich an diese Bitcoins auch nicht mehr ran, da sind die halt auch verschwunden. Und zum dritten ist es ja nicht wenig passiert in der Vergangenheit,
dass Leute es einfach horten.
Dass es geklaut wird. Dass einfach hier Bitcoins geklaut werden. Also dass es in diese Bitcoin Börsen oder in solche Digital Wallet Aufnahme Aufbewahrungsbereiche halt eingebrochen wird und da werden die Bitcoins geklaut. Und ich meine, dann sind sie halt nicht weg, dann hat es jemand anderes. Also das ist quasi noch ein halbwegs optimistischer Fall. Aber
es kann ja passieren, dass Leute sozusagen ihre Wallets verlieren oder ihre irgendwie gelöscht werden.
Genau.
Und dadurch verschwindet ja effektiv Geld.
Und die haben anhand verschiedener Raten dann ausgerechnet, dass also bis wann 0 Bitcoins noch auf dieser Welt übrig sind. Und das sind durchaus Zeiträume, die wir noch erleben könnten.
Okay.
Sozusagen. So, und jetzt hat aber Jörg irgendwie diesen wunderbaren Rechner wieder angeklickt.
Ich glaube, das Stromkabel war locker. So wie ich gesehen habe, hat sich das hier um 1 Zentimeter nach oben bewegt, als er das reingedrückt hat.
Okay. Also bist doch du schuld. Du sitzt auf der Seite.
Bist mit deinem Fuß dran gekommen. Ich bin sozusagen am nächsten dran, aber ich propagiere einfach mal, dass ich unschuldig bin hier an diesem Milieu.
Okay. Ja, gut. Dann, genau, deswegen, wir glauben dir jetzt und starten hier, glaube ich, auch.
Aber ich kann nochmal an dem Kabel wackeln, wenn du möchtest. Also, wenn ich den ursprünglichen Zustand wiederherstellen soll. Ach so, okay.
Ja. Während der Musik bitte nicht wackeln. So, wir bleiben erstmal wieder bei der Band Mad Math und auch bei dem Album Black Sheep und nehmen uns diesmal den Titel Steel Concrete vor.
Wieder nur instrumental?
Ja, wieder nur instrumental. Okay. Ich glaube, auf dem ganzen Album ist nichts Gesungenes. Also, ich habe nicht alles gehört, aber...
Dann schlage ich vor, dass wir demnächst die Musiktipps von Marlon Metal ignorieren.
Ja, können wir auch ab jetzt, weil wir haben ihn einmal Genüge getragen und...
Dann ist der Nächste dran, den wir dann ignorieren.
Okay. Genau. Wer möchte als Nächstes ignoriert werden, bitte melden im Chat.
Genau.
So, na dann, also Musik erstmal ab.
Ja, genau. Und wieder zurück mit Klaus und mir zunächst. Der Jörg ist noch beschäftigt, hat noch ein paar wichtige technische Probleme zu
Du meinst die Kuchengabel neben uns zu stecken.
Ja, also wir waren jetzt vor der Pause so ein bisschen stehen geblieben, uns zu fragen, wie Bitcoin denn nun eigentlich funktioniert. Haben wir so ein paar Eckpunkte schon erklärt. Und ich hatte ja vor der Pause, als wir so ein bisschen auch über normales Geld gesprochen haben, nochmal versucht zu klären, wer denn in der realen Welt das Geld erzeugt. Und da ist es ja so, dass die Bundesbank bzw. die Zentralbank das Ganze macht. Und Bitcoin ist eine Peer-to-Peer-Währung, also eine dezentrale Peer-to-Peer-Währung, wobei das sich natürlich ein bisschen doppelt, das Ganze aus meiner Sicht, vom Begriff her. Letztlich ist es so, dass jeder selbst hier Geld erzeugen kann. Und zwar Geld erzeugen in dem Sinne, dass man versucht, ein mathematisches Problem zu lösen oder ein kryptografisches Problem, was auch gleichzeitig ein mathematisches ist. Und wer das halt zuerst löst, dieses Problem, kriegt dann halt eine Gutschrift von 50 Bitcoins. Das ist das, was wir vor der Pause schon mit angesprochen haben. Also ja, letztlich ist es so, dass zunächst kann man hier in diesem Bitcoin-Netzwerk Transaktionen vollführen. Das heißt, man überweist Geld von A nach B und dann eine andere Person fängt dann an, die Transaktion zusammenzufassen in einen sogenannten Block. Das ist auch das, was wir vor der Pause schon hatten. Dort war das so, dass der Block irgendwie einen Gegenwert von 80.000 Bitcoins hatte und 220 Transaktionen enthalten hatte. Und über diesen Block von diversen Transaktionen und noch ein paar Zusatzinformationen versucht dann sozusagen derjenige, der sich Miner nennt, sozusagen eine Prüfsumme auszurechnen. Und wenn die Prüfsumme gewissen Bedingungen genügt, dann gilt das Rätsel sozusagen als gelöst. Das ist jetzt eine sehr vereinfachte Darstellung. Und dann werden diese Anzahl von Transaktionen zum Block zusammengefasst. Und derjenige, der das ausgerechnet hat, kriegt dann noch 50 Bitcoins dazu gutgeschrieben. Und das Ganze passiert dann halt jetzt 210.000 Blocks lang. Also wie gesagt, wir waren jetzt beim 192.000, also noch 18.000 Blöcke knapp werden auf die Art und Weise errechnet und jemand kriegt halt 50 Bitcoins gutgeschrieben und danach kriegt dann halt die Hälfte gutgeschrieben, also 25 Bitcoins und danach wieder die Hälfte und so weiter und so weiter. Das heißt, darauf beruht auch diese Begrenzung von dem Ganzen und sozusagen diese 50 Bitcoins sind so eine Art Belohnung für die Rechenarbeit, die Person macht. Und gerade was Klaus schon erwähnt, am Anfang war es ja so, dass die Kurse mal eine Zeit lang ganz hoch waren. Also ich glaube, die Spitze war bei $29, wenn ich mich richtig erinnere. Und es hat sich also durchaus auch für die Miner gelohnt, hier sich Rechentechnik hinzustellen und zu meinen, wie man so schön sagt. Und ich habe irgendwann mal was gelesen von so einem Fall in Kanada. Also es gibt eine Stadt in Kanada, da macht die Stadt Inspektionen, was Stromverbrauch betrifft. Also
um die ganzen Drogen anbauern.
Also ja, genau. Genau, es ist so, dass sozusagen die Regelung dort ist, wenn der tägliche Stromverbrauch 93 Kilowattstunden übersteigt, dann
auffällig.
Ist zum einen auffällig und zum anderen ist die Polizei berechtigt, ohne einen Hausdurchsuchungsbefehl das Haus zu durchsuchen, weil man dann annimmt, das ist also so unnormal, da muss also eine Marihuana-Farm dort vorherrschen und steigt dann halt in das Haus ein.
Ich hatte gehört, aus den USA machen die, dass die fahren mit Wärmebildkameras Blöcke ab oder Häuser um festzustellen, wo das sozusagen sehr heiß ist. Und dann gehen sie davon aus, okay, wenn sozusagen dein ganzes Haus glüht, ja, dann passiert irgendwas Unnormales da drinne und vermutlich sind das dann Wärmelampen.
Genau, da hast du ein Rechenzentrum gefunden.
Ja, genau. In dem Fall hatte man, glaube ich, einen jungen Studenten dann hochgenommen, wo die Beamten sich gewundert haben, dass die ganze Bude voller Rechner steht. Also der hatte mit Drogen wohl nicht so viel zu tun, aber dafür dann saß er da wohl in so einem Haufen Rechner.
Genau. Also wobei Rechner eher weniger, also ich glaube kaum handelsüblich, sondern es werden irgendwelche GPUs oder sowas sein, auf den der rumrechnet. Also in einem der vielen Bitcoin-Wikis, da stehen so ein paar Performance-Werte von normalen PCs halt. Also zum Beispiel hier steht ein Pentium Dual Core E5400, der hat rund 2,2 Millionen Hashes pro Sekunde kann der errechnen. Mhm. Es ist der, also der Spitzenwert, der hier drin steht, ist ein AMD Phenom X6 Prozessor, der 15 Millionen Hashes pro Sekunde errechnen kann. Mhm. Und wenn man dann hier mal sich ein paar Grafikkarten anschaut, dann sahen die Zahlen halt sehr schnell ganz anders aus. Also hier eine Nvidia GTX 260, die kann 37,5 Millionen Hashes pro Sekunde ausrechnen und ATI HD 5850 sogar 230.000 Hashes pro Sekunde. Und das sind halt schon ganz andere Hausnummern als jetzt mit dem PC. Also ich hatte irgendwann mal ein Interview von dem Entwickler, also einem der Entwickler gehört, von dem Gavin Andresen, der aus meiner Sicht recht häufig auch mal für Interviews bereitsteht. Und der hat sich irgendwie geäußert, dass um so einen Block auszurechnen, würde man mit dem normalen PC wohl so um die 3 bis 5 Jahre brauchen. Also es braucht man mit einem normalen PC dann nicht anfangen.
So habe ich es auch gelesen.
Am Anfang hatten wir es auch gemacht.
Ja, am Anfang war es leichter, also aber dennoch, also auch schon bei dem Hype damals, als es losging, als Bitcoin irgendwie bei $1-2 war, da hieß es schon, naja, mit Rechnung braucht man eigentlich gar nicht hier an die Stadt zu gehen.
Die Aufgaben sind dementsprechend schon schwieriger geworden. Was ich noch diesbezüglich gelesen habe, dass man halt Spezialchips nimmt, also FPGAs, dass man sich wirklich, wer die Möglichkeiten dazu hat, sich entsprechende Hardwarekomponenten selbst schafft, in Anführungsstrichen, und damit dann halt rechnet, arbeitet.
Aber was genau wird da eigentlich berechnet? Das ist mir ehrlich gesagt immer bisher unklar geblieben.
Also letztlich,
wie wird Strom umgesetzt? Also
nein, Rechenleistung. Also
aber was wird da genau berechnet?
Also es werden letztlich, wenn man es genau sagen will, wird zweimal eine Hash-Summe berechnet. Also es wird sozusagen von diesem Block, also werden erstmal die ganzen Transaktionen eines Blocks genommen, und noch ein paar Zusatzinformationen und was hier eben wichtig ist, eine Zufallszahl. Eine Nonce heißt das im Fachbegriff. Na. Und dann wird sozusagen über diesen Block einmal ein SHA-256 berechnet. Also das ist quasi eine Prüfsumme, so eine kryptografische Prüfsumme für die das nicht sagt. Und diese Prüfsumme wird dann nochmal wieder geprüft, also es wird nochmal ein SHA-256 Wert berechnet und das, was dann rauskommt, das Ergebnis, das muss halt, also das wird quasi von Bitcoin vorgegeben, dass meinetwegen die ersten 5 Stellen mit 0 beginnen. Und du musst sozusagen die Nonce jetzt so lange manipulieren von dem Block, bis dieser zweimalige Hash, den du erzeugst, auch 5-mal mit 0 beginnt. Und dann, also der das zuerst schafft, der hat dann sozusagen den Block errechnet und hat genau das Rätsel gelöst und kriegt dann die 50 Bitcoins geschrieben. Also das ist jetzt sozusagen die genaue technische Beschreibung von dem Vorgang. Ich habe mich bisher versucht, ein bisschen auf der Oberfläche zu bewegen.
Es geht halt darum, für eben diese Aufgabe der zweimaligen Hash-Bildung einen passenden Startwert zu finden. Und insofern Zufallszahl ist da eigentlich nicht so passend, weil es wird schon gezielt gewählt.
Genau.
Man probiert halt viele Werte durch.
Also eine Nonce ist in dem Sinne auch keine wirkliche Zufallszahl, sondern also dieser Begriff Nonce ist so eine Abkürzung für Number Used Once. Also im Grunde genommen kann man auch einen Counter nehmen, der von 1 einfach nach oben hochzählt. Das ist
und ausprobiert eben, wann man es schafft und dafür eben auch diese mehreren Millionen Hashes generieren pro Sekunde, um dann im Prinzip schnell prüfen können, habe ich das Ergebnis erreicht, habe ich im Prinzip ein Endergebnis gefunden, wo die ersten 5 Stellen 0 sind, zum Beispiel, ist recht leicht getan, wenn man dann halt auch diese Zwischenschritte des Erzeugen dieses Ergebnisses recht schnell hinbekommt, dann ist eigentlich eben das Begrenzende dann nur noch die Masse. Beziehungsweise eben die Verkomplizierung der Aufgabe, dass man dann halt nicht nur sagt, die ersten 5 Stellen müssen 0 sein, sondern das ganze Ding muss auch noch eine Gerade sein und die 27. Stelle muss durch, was weiß ich, 7 teilbar sein oder sowas. Also ja, und damit ist die Steigerung im Prinzip, diese Verkomplizierung dieser Rätsel. Aber eine richtige Wertschaffung in dem Sinne ist es nicht. Es ist wirklich, oder?
Ja, macht der Stromanbieter reich, bisher, so wie ich das verstanden
habe. Ja, also, na gut.
Es war am Anfang eben so, und das, da war ich vorhin stehen geblieben bei diesem Studenten in Kanada. Das wollte ich noch mit erwähnen. Da war es durchaus so, dass man also mehr Bitcoins bekommen hat, als man an Stromkosten verbraten hat. Also man macht natürlich schon den Betreiber der Stromnetze mit reich, aber am Anfang war es durchaus so, dass man sich selbst auch noch mit reich gemacht hat, weil man einfach dadurch noch Geld verdient hat. Aber mittlerweile ist der Kurs von Bitcoin wieder unter die Grenze gefallen und deswegen, glaube ich, gibt es auch nicht mehr so viele Miner, wie es mal vor einem Jahr.
Also ich glaube, das hält die Leute nicht davon ab, sich sozusagen Rechner zu kaufen, da 250 Euro teure Grafikkarten reinzustellen, das Ding in die Ecke zu stellen.
Nö.
Also die Leute machen das ja weiterhin auch.
Ja.
Also auch unabhängig von ökologischen. Ich meine,
Leute fahren auch mit SUVs durch die Gegend, weißt du?
Das stimmt eigentlich, ja.
Also insofern, das ist...
Nee, ist halt ein anderes Hobby. Ich habe Bilder davon gesehen, das ist ja wahnsinnige Aufbauten. Dann stecken da vier Grafikkarten in deinem PC. Das Ganze muss auch irre laut sein.
Ja, klar. Aber sagen wir es mal so, wenn du im Prinzip ein Rechenzentrum hast oder sowas, also jetzt in einem größeren Stil, und ob du es leerlaufen lässt oder ob das noch ein bisschen Geld generiert, egal.
Das stimmt allerdings, ja.
Also ich glaube, es ist eher so mit in die Richtung gehen für Leute, die diese Technik haben. Oder sagen, halt die andere krasse Geschichte, eben wenn es in diese FPGAs geht. Wenn das da wirklich so reinschlägt, dass du wirklich kostengünstig, dass du unter Umständen wieder das Verhältnis so hinbekommst, dass du weniger reinsteckst an Stromkosten, als hinterher an Bitcoins rausfällt, dann über diesen Weg.
Ja. Oder aber, was ja auch in dieser Hype-Zeit aufgetaucht ist, waren diverse Viren, die quasi deinen Rechner umfunktioniert haben zum
gab das dann auch tatsächlich Browserlösung? Du bist auf eine Seite gegangen und dann
so per JavaScript das Ganze umgesetzt hat. Die hat dir halt in JavaScript untergeschoben, was dann deine Prozessorlast etwas angehoben hat.
Etwas.
Ja gut, das fällt aber auch sonst nicht auf bei den restlichen JavaScript-Lösungen von irgendwelchen Webanwendungen, die fressen auch den Prozessor.
Genau. Ob das Facebook ist oder ob du Bitcoin meinst, macht am Ende keinen Unterschied. Ja.
Genau. Und letztlich, also was noch eine wichtige Eigenschaft des Bitcoin-Netzes ist, also wir haben jetzt sozusagen über diese Erschaffung von Bitcoins gesprochen und Frage ist natürlich, die noch so ein bisschen offen bleibt, wie kommt man jetzt selbst an Bitcoins, wenn man nicht gerade selber welche errechnen will? Also ich meine, muss man sich da irgendwo ein Konto anlegen?
Na, oder wie spiele ich überhaupt mit? Also was so dieses
ist ja noch vielleicht so eine wichtige zentrale Frage. Und das ist halt hier eben so und deswegen wird viel auch davon gesprochen, dass Bitcoin so eine anonyme Währung ist. Man muss halt nirgendwo einen Namen angeben, sondern man lädt sich eine Software runter. Man geht halt zur Bitcoin-Webseite, lädt sich da halt die Software runter und startet die und diese Software erzeugt so eine kryptografische Identität. Also es legt so einen Schlüssel an und dann erscheint halt irgendeine Nummer, die irgendwie 0x, y, z, 1, 2, 3, 4, 5 so ungefähr aussieht. Also das ist halt wieder eine Hash-Summe, die wieder mit Base 58 enkodiert wird, um das mal ganz genau technisch zu erklären, weil Klaus will das immer so sehr genau wissen.
Ja,
aber letztlich ist es halt einfach nur so eine Repräsentation des Schlüssels, der da erzeugt wird. Und diese Adresse nimmt man dann oder kann man dann jemanden geben und sagen, hier, schicken wir an die Adresse ein paar Bitcoins. Oder man holt sich von einer anderen Person halt eben auch dieses äquivalente Adresse und überweist dahin halt diese Bitcoins. Und also Name ist damit zunächst erstmal nicht verbunden.
Und in dem Sinne, teilnehmen an diesem ganzen Netzwerk oder überhaupt eben an Transaktionen und alles ist recht einfach. Genau. Die Software installieren und die initiale, also das Einrichten.
Genau.
Und damit ist man eigentlich schon dabei.
Wobei, also dabei ist man damit noch nicht ganz, sondern also was bei Bitcoin auch spezifisch ist, jede Transaktion wird in einem großen Logbuch festgehalten. Und am Anfang wird halt dieses Logbuch aus dem Netz mit runtergeladen. Also wenn man die Software installiert, dann wird es halt runtergeladen. Und ich habe ehrlich gesagt jetzt gar nicht geguckt, wie groß das aktuell ist. Also zuletzt war das
irgendwie... Ich glaube ein Gigabyte, irgendwie 1 bis 2 Gigabyte.
Also zuletzt war es so ein Gigabyte, mittlerweile sind es sogar schon 2. Also es sind auf meinem Rechner gerade also knapp über 2 Gigabyte, die die Datei ausmacht. Also die müsste halt erstmal übers Netz runtergeladen werden. Und das dauert also eine Weile.
Weil ich auch gelesen habe, für die mobile Variante gibt es auch dieses abgespeckte Logbuch. Also für wer für Android oder sowas gibt es wohl auch einen Client.
Okay.
Und bei dem lädt man aber nicht wirklich das ganze Logbuch, sondern nur einen Teil davon.
Okay. Also bei mir ist es
so. Aber der klassische Variante ist, dass man halt alles.
Genau.
Die kompletten Kassenbücher.
Ja, von allen ist also ein Netzwerk runterlädt. Also das ist, man kriegt jede Transaktion von jeder Bitcoin-Person quasi mit auf seinen eigenen Rechner gespielt. Und das dauert halt etwas lange. Also bei mir ist es durchaus so, wenn ich Bitcoin vielleicht mal 2 Wochen oder einen Monat mal aus habe und mache das wieder an, das dauert bestimmt 5 Stunden oder länger, bis der sich mit dem Netz synchronisiert hat.
Echt?
Also das, das dauert halt schon eine ganze Weile, ja, bis der. Ja. Also es, da ist es aber nicht nur das Runterladen dieser Datei, sondern der scheint es dann halt irgendwie noch auszubalancieren und
ordentlich. Ja, der wird natürlich auch noch verschiedene Leute abfragen, weil er kann ja nicht bei dem Erstbesten glauben, dass der eben die richtigen Informationen liefert. Wow. Also das aber ist das ist natürlich dann nervig, weißt du, sowas wie schnell mal bezahlen. Oh mein Gott, meine Miete, ich muss bis morgen noch die Miete überwiesen haben. Kannst ja dann knicken.
Genau, da musst du halt einen Dauerauftrag einrichten.
Ja, ein Dauerauftrag, beziehungsweise andersrum, da kommt dann wieder das, der Vorteil, wenn ich es geschafft habe, meine 6 Leute zusammenzuklappern, die mir die Transaktionen unterschrieben haben, dann ist das Geld überwiesen und ich bin nicht auf 3 Tage Banklaufzeit oder sowas, wie im realen Leben. Genau.
Also hier ist es ja durchaus so, dass die Laufzeiten der Transaktionen in der Regel sehr schnell gehen. Also
habe ich auch gelesen.
So. So, ich habe heute nochmal geguckt, es gibt so eine Seite, die heißt Bitcoin Stats. Also wie Statistiken.org. Ja. Und die schnellste Transaktion, die ich da gefunden habe, hat 11 Sekunden gedauert.
Wow, mein Gott.
Ja, also so, wobei, also rein vom Gefühl her, also man sieht das dort nur grafisch, so, aber ich glaube, dass so dass die meiste Zahl der Leute sich so ungefähr im Stundenrahmen abgespielt hat. Also
am
so,
Stunden? Ich so hatte drei, was gelesen bis eine Stunde.
Okay. Aber das, man kann sich da auch leicht täuschen. Also das ist, wie gesagt, man sieht hier nur so eine grafische Repräsentation. Und das, da kann man sich auch leicht in die Irre
Jens hat es gesagt, das sei eine anonyme Währung, aber andererseits kann man auch von neben Bitcoin sozusagen die Geschichte zurückverfolgen. Und also, muss es ja notwendigerweise auch, um zu verhindern, dass ein Bitcoin 5-fach ausgegeben wird.
Also ich habe gesagt, es gilt als anonyme Währung. Ich selbst halte Bitcoin nicht für eine anonyme Währung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also weil eben genau das ist der Punkt, dass also jeder kriegt die Transaktionshistorie von allen. Das ist also schon da, wenn man sich da überlegt, ein bisschen erstmal widersprochen. Natürlich kann man argumentieren, okay, diese Bitcoin-Adressen sind keiner Person zugeordnet, aber es ist ja durchaus so, dass manche Leute einfach ihre Bitcoin-Adressen in ihr Blog reinschreiben und sagen, hier, könnt ihr mir Geld überweisen. Als Spende oder...
Dann weißt du, was der alles im Prinzip hin und her geschoben hat. Und
kannst du, glaube ich, auch mit einem Klick dir sozusagen eine neue Bitcoin-Adresse erstellen. Genau. Das ist ja das Lustige.
Ja, das geht ganz schnell. Also man kann sich auch sehr schnell neue Adressen erstellen. Aber es ist mal vorgekommen in diesem WikiLeaks-Fall. Also da haben auch viele Leute versucht, per Bitcoin an WikiLeaks was zu überweisen. Und da haben Forscher wohl sehr schnell rausgefunden, welche Leute dahinter stecken zum Beispiel. Oder irgendjemand hat mal Bitcoins geklaut, wenn ich mich richtig erinnere. Und da hat man auch, also man hat nie rausgefunden, wer das ist, aber man konnte zumindest so ein paar Wege nachvollziehen, was er mit dem Geld gemacht hat. Und eventuell lässt sich dann eben auch durchaus wieder, wenn man das konsequent macht, zurückverfolgen, wer die Person am Ende wirklich gewesen ist.
Wenn der in dem Sinne dann irgendwas irgendwo wirklich in der echten Welt bestellt, dann gibt er eine Adresse an, wo es hingeliefert wird. Und geeignete Stellen können das dann nachvollziehen.
Na, vor allem, du kannst sozusagen mit etwas Glück nachvollziehen, also wenn du den Bitcoin nicht selbst gemeint hast, dann muss der irgendwann ja sozusagen aus so einer Mine Tauschbörse raus, rausgekommen sein. Und das sind ja bisher nur institutionelle Partner. So, und dann weißt du, okay, Person A hat gegen 50 richtige Dollars 10 Bitcoins gekauft.
So. Ja, da hast du mit dem Sinne diesen Anfangseinstieg. Aber das andere ist natürlich, man kann sich eben auch beliebig viele Konten, beliebig viele Adressen anlegen und könnte auf diese Art und Weise schon sein eigenes Verhalten verschleiern. Denn das Entniff wäre ja noch im Prinzip das mit realweltlichen Vorgehen zu korrelieren, um dann zu sehen, was ob sich Merkmale, Muster irgendwie zeigen, um jemanden zu identifizieren.
Genau.
Was man aber im Prinzip dann über mehrere Konten, also ganz klassisch, ich habe ein Konto und ich decke darüber alles ab, wird wahrscheinlich, das ist nicht anonym.
Also was ich mir damals überlegt habe und was ich auch heute noch für richtig halte, ist, also man muss auf jeden Fall für jeden Geldempfang, den man von einer fremden Person bekommt, sich immer ein neues Konto, also eine neue Bitcoin-Adresse anlegen.
Aha.
Und das schließt, also das ist aus meiner Sicht die sicherste Variante und man sollte dann eben auch von dieser Adresse eben, also so lange Geld davon überweisen sozusagen, bis die leer überwiesen ist. Und dann.
Also du überweist das dann nicht auf ein Sammelkonto sondern von
du das. Kaufst du halt eine Pizza davon oder kaufst du ein paar Baumwollsocken?
Arbeitest du ab.
Also sozusagen ein Los, ein Ende zu schaffen quasi.
Genau. Bis die Bitcoins auf dem Konto verbraucht sind. Hm. Und ich glaube sogar, dass man das, was dann übrig ist, auch verfallen lassen sollte. Also ich meine, man müsste das ja wirklich nochmal genauer analysieren, aber meine damalige Meinung war, dass man wirklich die letzten Bitcoins nicht mehr irgendwie auf dem Sammelkonto überweisen sollte, beziehungsweise musst du dann wieder ein neues Sammelkonto machen, überweist dann dahin wieder alles.
Und gibt von dort aus wieder Geld aus.
Ich glaube, das muss man halt wirklich mal genau durchdenken, wie das, also was für Probleme da eventuell entstehen könnten. Aber zumindest gibt es theoretische Möglichkeiten, also gefühlt Möglichkeiten zumindest, um jemanden auch zu identifizieren.
Okay.
Und
deswegen also im Waffenkauf nicht unbedingt darüber.
Würde ich nie machen. Also
aus verschiedenen Gründen nicht.
Ja, genau. Ich bin ja hier gerade bei Waffen Peters vorbeigelaufen. Da nehme ich halt lieber einen 100-Euro-Schein mit und kaufe mir da meine keine Ahnung, AK-47.
Waffen Peters?
Ja, hier in Jena Ost ist glaube ich, der einzige Waffenhändler in Jena.
Ist das ein echter oder nur Luftpistolen?
Nein, echter. Nee,
ein echter. Achso.
Ja.
Libysche Waffen kaufen.
Ja. Ach, das ist schön.
Ja.
Nimmt er auch Bitcoins?
Musst du mal fragen. Vielleicht können wir ihm ja dann Mitschnitt unserer Sendung mal beilegen und dann kann er.
Dann verkauft er auch gegen Bitcoins.
Ja, ja. Oder vielleicht auch gerade nicht. Also das.
Ja. Achso.
Wissen wir nur nicht. Nee, also. Ja.
Ja, gut, aber in dem Sinne bedarf es dann einen sehr großen Handlings der ganzen Konten und alles.
Ja, genau.
Was dann wieder die Sache verkompliziert, unter Umständen unlukrativ macht. Oder die Software zieht nach. Also wenn das alles im Hintergrund passiert, dass die Konten so peu à peu aufgebaut werden und abgetragen werden pro Transaktion, sollte kein Akt sein, um das nicht ganz normal auch von der Software automatisch passieren zu lassen, was den Benutzer einfach entlastet.
Ja, das stimmt. Das
also es ist natürlich hier mit die Frage der Attraktivität. Ich wäre natürlich nicht unbedingt mich in irgendein System reinstürzen, was einfach aufwendig und kompliziert ist.
Wobei aus meiner Sicht
sollte halt schon leicht bedienbar sein.
Also du musst, glaube ich, schon von dem Konto reale Transaktionen machen, also keine künstlichen Transaktionen, weil du kannst ja auch, also du kriegst ja das gesamte Kassenbuch mitgeliefert, weißt du, und wenn du sozusagen dir einen Startpunkt vorgibst, kannst du mit dem Rechner ja auch schnell den Verlauf der einzelnen Transaktionen nachvollziehen, weißt du, also wenn du sozusagen jetzt versuchst, künstlich irgendwie mit dem Rechner dann Transaktionen zu erzeugen, die am Ende wieder im Kreis laufen und bei dir rauskommen, egal ob das jetzt
dann nicht. Nee, sondern wenn, ich sage es mal krass, ich stelle mir das vor wie Kostenstellen und je nachdem, was ich halt von irgendwem bekomme, buche ich das da rein und trage das dann ab und befülle nebenbei andere. Und wenn die halt leer sind, dann wird die geschlossen und es wird an der nächsten abgetragen.
Okay. Ja,
und du musst diese Konten, diese ganze Verwaltung, dass du pro Empfänger ein neues Konto eröffnest und von dem dann wiederum Geld wegbuchst oder andere Leute bezahlst. Und wenn das Konto halt alle ist, in dem Sinne könntest du wahrscheinlich auch wenn du mit jemandem Teilzahlung vereinbaren kannst, dann kannst du auch Konten ja richtig leer machen.
Genau.
Aber das scheint schon technische Spielerei, um eine technische Spielerei zu sein. Wo ist sozusagen, also abgesehen jetzt vom Pizza bestellen, nutzt das aktuell jemand und wo ist da die Zukunft, frage ich mich. Ehrlich gesagt, scheint sich Bitcoin da in dieser Hinsicht mittlerweile ein bisschen selbst erledigt zu haben. Ich glaube, auch im Bereich des Hackerspaces hat das nie eine großartige Rezeption.
Wobei, also
erfahren. Jedenfalls kommt mir das so vor.
Also ich darf nur an die Transaktion erinnern, das hat einen Gegenwert von 80.000 Bitcoin.
Das stimmt, das ist eine ganz erhebliche Menge, aber...
Und das hat, ich habe gerade nachgerechnet, das sind pro 220 Transaktionen waren da drin. Ja, und das sind im Durchschnitt 330 Transaktionen, 330 Bitcoins pro Transaktion. Und
ja, kann sein.
Ja, und was war so der... Na gut, nee, ich glaube, so ein Kurs war 1 zu 10.
Also 8,8 war, glaube ich, jetzt vor der letzte.
Na gut, dann hast du
46.000.
40.
Ach nee, was redest du?
Hast du so in etwa 40 Euro pro Transaktion.
Also 353 Bitcoins, also 354 Bitcoins sind hier.
Pro Transaktion und das dann halt nochmal durch... den aktuellen Kurs. Okay, dann hättest du pro Transaktion im Prinzip 40 Euro gehabt. Das sind im Prinzip normale Einkäufe, würde ich sagen, die damit der Trierbürg gelaufen sind.
Ich dachte, ein Bitcoin sind fast 9 Dollar wert.
Ich gucke gerade hier. Ich gucke beim Eurokurs. Also ein Bitcoin sind momentan jetzt gerade 8,50 Euro. Ja. Also 353.
So funktioniert das nicht, andersrum.
Dann musst du also mal. Das klingt aber dann wiederum unrealistisch.
Ne, warum? Das sind jetzt 3008.
3008 Euro.
Pro Transaktion. Mhm. Durchschnittliche Bezahlung.
Ja, es ging ja um diese Gesamttransaktion, die 80.000 Bitcoin so umfasst. Da hat jemand eine Dreiviertel Million Euro durch die Gegend geschoben.
Nee, 220 Leute waren.
220 Leute haben.
Ach so, ich dachte, das war eine Einzeltransaktion.
Nein.
Ah, ich dachte schon, hier wurde im großen Stil Geld
das war
hier. Also das sind aber immer, also wenn ich hier so durchgucke.
Aber ich finde das zu viel. Also eine durchschnittliche Transaktion hat einen Wert von 3.000 Euro. Was sind das für Bewegungen? Das klingt für mich also...
Große Pizzabestellung.
Ja, sehr, sehr große. Also dafür kaufst du viele Socken.
Also an sich sind das aber trotzdem kleine Beträge hier. Also es sind
vielleicht doch wieder Sturmgewehre.
Hier irgendwo ein größerer Betrag drin, aber hier sind mal 12 Bitcoin, 9, dann eine ganze Menge 1er Bitcoin, wieder 10, 14. Hier sind mal 188 Bitcoin drin als größerer Wert.
Mein Gott.
400 Bitcoin, 100 Bitcoin...
Aber da muss irgendwo noch ein Zehntausender drin sein, denn sonst kommt der Durchschnitt nicht so hoch.
Ach hier, 2000 sind wir einmal hier. Nochmal 2000.
Mein Gott.
Ey, ich glaube, wir haben jetzt so einen Geldschieberring aufgedeckt. Ey, krass.
Also hier sind mal ein paar große Zahlen drin, aber viel sind so kleine Transaktionen.
Na, oder hat sich da einer hier mit Komma vertan, Komma und Punkt?
Nee. Also ich hatte mal, also jetzt sozusagen mal zu richtigen Anwendungsszenarien, ich hatte mal gehört, einer meinte, er habe Bitcoin benutzt, ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Chat irgendwo gelesen habe, um Geld zu tauschen für Auslandseinsätze.
Ja, das,
das war
am Stammtisch.
Ach so, war es am Stammtisch. Also sein Geld in Bitcoin umgewandelt und die dann im Zielland wieder sozusagen
zurück in echter Währung zu tauschen, genau, um Transaktionsgebühren zu
Der kann wohl noch nicht die DKB-Kreditkarte, die kostenlose. Upsala.
Ja, nee, aber das war halt, er hat in Deutschland sich Euro in Bitcoins getauscht und dann natürlich Bitcoins wieder zurück in Pfund. Mhm. Und hatte damit im Prinzip die Tauschgebühren für die in der richtigen Wechselstube gespart. Mhm. Oder gemindert. Also es sind natürlich da auch Kosten angefallen, aber nicht so hoch.
Also hier sind auch jetzt, hier unten kommen jetzt einige 2000er Beträge, also wirklich viele.
Aha.
Also immer 1900 und dann ein paar kleine.
Ja, naja, gut, das Problem ist, oder die andere Geschichte ist, wenn ich zwischen meinen zwei Konten ständig 2000 Euro hin und her schiebe, aus lauter Langeweile, dann trägt es in diesem Block bei.
Genau. Das ist halt eine Umsatzzahl in dem Fall. Ich meine, ich kann jetzt einfach mal gucken. Ich kann auf den, mittlerweile gibt es ja wieder einen neuen Block, die 192.138. Und da sind 1200 Bitcoin zum Beispiel nur umgesetzt worden.
Okay.
Bei 18 Transaktionen.
Ach so, bei 18 Transaktionen.
Also so rund 100 Bitcoin pro Transaktion.
Na, und da hast du wieder auch eine durchschnittliche Transaktionsbewegung ja von 800 Euro. Mhm. Also ich habe jetzt eben mit sowas wie im unter 100, was weiß ich, bis 50 Euro gerechnet, was halt normale Einkäufe wären. Aber also noch mehr, wow. Okay, also dann scheint doch da große...
Das ist, glaube ich, ein Problem von Bitcoin, dass man nicht so genau weiß, wofür wird das eigentlich im großen Stil benutzt. Ne? Also wenn du sagst, es sind offensichtlich Beträge, die einen normalen Einkauf überschreiten und dann werden da Beträge im Wert von vielen tausend Euro bewegt, dann ist das natürlich etwas, was sozusagen...
Fragwürdig.
Nee, was ist fragwürdig? Das ist natürlich auch was von politischen Institutionen und Akteuren, die sehr im Geldsystem unterwegs sind, Misstrauen erzeugen. Sagen, okay, hier existiert ein System, mit dem es möglich ist, erheblich große Geldbeträge zu bewegen. So, die gleichzeitig natürlich keiner staatlichen Autorität oder Kontrolle unterliegen. Das ist natürlich genau das, was damit bezweckt wurde.
Ja.
Aber das ist andererseits nicht genau das, was bei den meisten Leuten ein vertrauenswürdiges Gefühl erzeugt.
Nein, okay, wobei ich das, also ich persönlich sehe das jetzt nicht als das Problem an, weil es ist ja mit der mathematischen, mit dem ganzen Hintergrund die Korrektheit
des Systems. Das stimmt, aber du kannst zum Beispiel, wenn dir jemand Bitcoin stiehlt, du kannst das Geschäft nicht rückabwickeln. Das ist weg. Ja. Wenn deine Bitcoins gestohlen worden sind.
Na, wenn jemand das Portemonnaie klaut, dann ist es auch weg.
Ja, und, ja klar. Aber sozusagen, ich kann ja immerhin nochmal theoretisch zumindest eine Polizei irgendwie anrufen oder so.
Kannst du ja auch.
Ja, das stimmt.
Du kannst also in dem Sinne auch Forensik. Also
in dem Fall ist der Unterschied zu Bargeld aus meiner Sicht.
Gut, es stimmt, ist der Vergleich zu Bargeld, ist glaube ich am treffendsten.
Ja. Ja.
Und also, das ist ja auch, glaube ich, eines der impliziten Ziele, so eine Art elektronisches Bargeld zu schaffen. Mhm. Also ein Bargeld-Äquivalent, weil bisher gibt es das ja im Netz nicht. Das, oder überhaupt als elektronisches Geld, sowas wie Bargeld, existiert ja da nicht. Also du bezahlst halt mit Kreditkarte oder mit auch E-Cash zum Beispiel, war ja auch nicht wirklich anonym in irgendeiner Richtung. Mhm. Und hier, das ist vergleichsweise anonym. Also so anonym wie Bargeld, würde ich mal schätzen.
Okay. Das und was ich halt gelesen habe, im Grunde sicherer als Bargeld, weil die die Merkmale sind besser als beim Bargeld.
Ja.
Für den Schutz.
Hm. Das stimmt.
Und ja.
Also ich habe jetzt nur gerade so gesehen, also so in den letzten Stunden, 2 Stunden ungefähr war diese knapp 80.000er Transaktion auch die mit den meisten
Bitcoin. Ach, hatten wir zufällig.
Also das war Zufall auch wirklich. Die größte, also die kleinste hat auch nur 50. Also bei der kleinsten, beim kleinsten Block ist auch nur der Block an sich drin. Also nur die
stimmt.
Die Hash-Summe mehr ist da nicht drin.
Aber dieses System ist, so wenn ich das so richtig verstehe, prinzipiell nicht offline-fähig. Ne? Sondern du musst kontinuierlich deine Transaktionen im Internet bekannt geben. Ja. Ansonsten könntest du ja wenn du zeitweise Teile des Systems abklemmst, könntest du ja den Effekt haben, dass sich plötzlich Bitcoins multiplizieren oder nicht.
Nee. Weil du rechnest ja nicht mit.
Ach so.
Also du, wenn du offline kannst du ja weiterrechnen und dann hast du auch vielleicht offline
ein Ergebnis, also kann das
aber eine andere Person das Ergebnis vor dir erzielt.
Ja.
Und damit gilt dein errechnetes Ergebnis
nicht mehr.
Das ist dann
vorbei. Also, weil das ist ja prinzipiell ein Netzwerk. So, ne? Alle Teilnehmer sind mit allen irgendwie verbunden, wenn auch über Umwege. Und wenn dann ein Teil des Netzwerks in einen anderen Zustand gerät als der übrige, dann kann das aber sozusagen trotzdem richtig laufen.
Ja, ja. Also die Wahrheit sozusagen ist immer der zuerst redet.
Aha.
Wenn du verstehst, was ich meine. Also sozusagen der zuerst das Ergebnis erzeugt,
der
erzeugt auch den nächsten Block. Und alle anderen, die bis da lang daran gerechnet haben, die haben halt Pech gehabt. Die müssen dann am nächsten Block halt wieder anfangen, neu rumzurechnen.
Okay.
Und insofern, wenn ja jemand offline rumrechnet, kann er das gerne machen, aber hat eventuell dann Pech, wenn er zu spät wieder ins Netz kommt. War ein anderer halt schneller.
Okay.
Und ja, so ist das halt.
Wobei ich der Meinung bin, irgendwas auch mit gelesen zu haben, dass es auch eine Möglichkeit gibt, eben offline was zu machen, ohne mit diesen zeitlichen Konflikt zu geraten. Wenn man für gewisse Transaktionen, ich sage jetzt mal im normalen Geschäft, bezahlen oder sowas. Das Handy kommt gerade nicht ins Internet. Man kann also eigentlich technisch nicht die Überweisung durchführen, die Transaktion. Ich glaube, dafür gab es auch irgendwas.
Kann sein.
Also dafür muss es ja Lösungen geben.
Ja. Also für die Praxis muss es dafür dann auch was geben.
Könnte sein. Also das... weiß ich,
ich sehe mit Entsetzen, dass da oben die Uhr da was von 58 erzählt.
Ja,
das heißt also,
ich würde noch 2 Termine
also hier erzählen. Nur nebenbei bemerkt, ganz kurz noch, also es gibt hier irgendwie im Bitcoin-Wiki so eine Anleitung, wie man so ein Offline-Wallet sich da zurechtbasteln kann. Das sind 13 Schritte, die man da machen muss. Also wir verlinken das dann und muss sich der interessierte Zuhörer das dann durchlesen.
Okay,
dann lassen wir Klaus
also reden. Ein bisschen noch Orga. Ja, ein bisschen Orga. Also nächste Woche trifft sich die...
Warte mal ganz kurz.
Ja.
Ich würde mich wenigstens noch kurz verabschieden wollen, weil ich glaube, du bist dann schon am Ende. Also ich sag mal einfach Tschüss, danke fürs Zuhören und eine schöne Zeit noch. Und jetzt das Wort an Klaus.
Zwei Termine noch. Nächste Woche trifft sich die Linux User Group HENA wieder. Am 9. August müsste das richtig sein. Mhm. Am Donnerstag ab 19 Uhr in der Quergasse Nummer 1.
Sag mal lieber 19:30.
Also zumindest auf der Website wird seit Jahren schon kontinuierlich für 19 Uhr eingeladen. Erfahrungsgemäß werden Leute enttäuscht, wenn sie um 19 Uhr kommen. Also sicherer ist es erst um 20 Uhr zu kommen. Und das zweite ist, am 25. und 26. August gibt es die FrostCon. Das ist eine Linux-Messe mit Vorträgen, allerhand lustige und interessante Sachen. die in Bonn stattfindet, von der Rhein-Ruhr-Universität Bonn, organisiert, beziehungsweise von der Fakultät für Informatik. Wobei allerdings noch nicht so richtig klar ist, ob Leute hier aus Jena Lust haben, dahin zu fahren.
Okay. Das Einzige, was mir spontan noch einfällt in Weimar, ist am kommenden Wochenende irgendein Vortrag über Assembler noch.
Ah ja.
Tja, und im Maschinenraum. So, und damit sind die letzten Sekunden. Tschüss.